Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht's um Age of Empires 4. In den folgenden 90 Minuten wird die Nostalgiekiste ausgepackt und es wird in alten Erinnerungen an Aufbau- und Realtime-Strategiespielen geschwelgt und Vergleiche zur guten alten 486er-Zeit gezogen. Kann das neue Age of Empires nach über 15 Jahren Pause zum Vorgänger dieses Feeling wieder aufleben lassen oder wird mit dem neuen Titel sogar ein neuer Meilenstein gesetzt? Finden wir es raus, jetzt beim 2 Stunden später Podcast. Viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2 Stunden später. Es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir wieder
da. Ja, endlich! Yeah. Die Herbstpause ist vorbei.
Quasi. Erstmal, bevor ich diese werten Herren hier vorstelle, die mich heute durch den Podcast begleiten, ein riesiges Danke an den lieben Krogi, der das Intro für uns eingesprochen hat. Sehr, 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 sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Krogi. Könntet ihr eventuell kennen, er macht den News-Ticker bei Game 2 und ist generell bei den Rocket Beans immer wieder vor der Kamera. Aber ich bin heute nicht alleine an meiner Seite. Der Mann, für den Videospiele nicht mehr sind als eine kleine Nebenbeschäftigung. Der Mann, für den Schwierigkeitsgrade nur, irgendwie, ich weiß nicht, ein Text auf einem Feld sind, für ihn ist Schmerz einfach gar kein Gefühl mehr. Er hat Dark Souls durchgespielt, ohne auch nur einmal zu sterben. Er hat Dark Souls durchgespielt, ohne auch nur ein Level aufzusteigen. Er ist, ich würde sagen, verrückt. Andere würden ihn als junge Gottheit beschreiben. Chris, hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich glaube.
Ah, fuck, ich dachte, ich wär's gewesen.
Ich dachte auch, bis zum Letzten. Wen meint er?
Mann!
Warte, ja, alles richtig. Nur kurz zur Klatsche. Ich habe beides unabhängig voneinander gemacht. Soul Level 1 ohne zu sterben, no fucking way. Das wäre mir ein bisschen zu heftig. Wurde ich aber jetzt schon zweimal gefragt, ob ich das auch geschafft habe. Und dann so, nein, gescheißen. Neißenstein wollte ich unbedingt reinwerfen, aber ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Ich freue mich tierisch, dass Krogi das Intro gesprochen hat. Und ich freue mich auch tierisch auf die Folge mit euch beiden.
Und wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir sind der 2 Stunden später Podcast. Und deswegen außerdem an meiner Seite, der Mann, der so viele Spiele wahrscheinlich immer wieder anspielt, der so viel in seinem Backlog hat, dass er gar nicht hinterherkommt. Er ist der Mann des Witzes. Er bringt den Humor in diesen Podcast. Er ist Timur. Hi.
Hallo. Ich bin der Mann des... Wow. Cool.
Warum nicht?
Ja, heute abliefern.
Why not?
Na, letzte Episode war ich der Deep Man. Heute mache ich den Humor Man.
Okay. Ich glaube auch. Das Thema gibt sehr viel her. Wir werden heute über Age of Empires 4 sprechen. Ein
sehr deep.
Das wird deep, ja.
Das wird ein sehr deepes Gespräch. Ey, was heute passiert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie eure Vorerfahrung ist. Da werden wir aber gleich ein bisschen zu kommen. Allen voran, lieber Timur. Wie geht es dir?
Hallo Marvin, dankeschön, mir geht's sehr gut. Ich möchte noch ganz kurz anfügen, Neißenstein auch nochmal und nochmal danke an Krogi. Und da möchte ich noch ganz, ganz schnell unseren ZuhörerInnen ans Herz legen, dass der Krogi jetzt ein neues Studio sich eingerichtet hat und der wird jetzt noch mehr, noch geilere Twitch-Streams veranstalten und das findet ihr auf twitch.tv/, wie heißt es, Internet, keine Ahnung,
TV.
twitch.tv/Krogmann. Also wirklich einfach Krogmann, K-R-O-G-Mann. Und wir packen auch nochmal in die Shownotes. Schau mal bei dem letten, lieben Krogi vorbei. Der macht da richtig, richtig abgefahrenes Zeug. Und ich liebe den Kerl einfach auch, weil wir beide Drummerherzen haben.
Ich fand das alte Studio ja schon geil, was er hatte. Und jetzt hat er sich ja ein komplett neues schicken lassen, oder? In so einem Baukasten-Box-System.
Na, das alte Studio ist ja explodiert.
Ich hab's gehört oder beziehungsweise gelesen von ihm. Aber das hat mich tatsächlich auch krass emotional erwischt, weil also er hat da sehr transparent von berichtet, von dem ganzen Kram und
Was passiert hier gerade?
Das ist tatsächlich keine Scheiße. Hamburg, ist wirklich passiert.
Nee, wirklich. Ja, der hat in Hamburg einen Proberaum und der Proberaum war in so einem Komplex mit einem anderen Büros und so irgendwie Lagerhallen. Und da ist dann wohl ein Unfall passiert, dass halt irgendwie eine Gas, ich weiß auch nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall in die Luft geflogen, das ganze Gebäude fast. Und dann war das so viel, so viel kaputt, dass es nicht mehr rettbar war,
zerberstet.
Zu retten war. Und das Dumme an der ganzen Sache war, der hat eine Woche vorher ein neues Schlagzeug bekommen und das war dann so, yo, geil. Ja. Und jetzt hat Krogi durch ein neues Studio sich finanzieren lassen, neues Drumset, neue Kamera, richtig geil, richtig, richtig geil, dass ich es eingerichtet. Ich habe richtig Bock, am 1. öffnet der Kanal online. Schaut da bitte, bitte, bitte rein, liebe ZuhörerInnen. Der Krogi, der verdient ganz viel Liebe.
Dabei, yes. Damit auf jeden Fall. Aber Timo, wie geht's dir? Ja. Das ist ja die auch eine ganz, danke, ganz wichtige Frage.
Mir geht es gut. Ich befinde mich gerade in diesem Limbo, in dem wir uns gerade alle irgendwie befinden. Wir haben das Corona-Jahr, was einfach 3 Jahre ist oder noch, wir haben gefühlt 2 Jahre hinter uns, wir werden noch 15 Jahre vor uns haben und jetzt haben wir diese Zeit gehabt, wo wir nichts konnten, nichts machen konnten, sondern nur Videospiele spielen und Bücher lesen und dann kam dieser Sommer, wo man so wieder so draußen sitzen durfte, dann konnte man auch mal wieder irgendwie ins Kino gehen und dann konnte man wieder, weil das Wetter schön war, rausgehen und dann hat man das alles so viel zu viel gemacht, dass man halt viel zu überfordert war und jetzt kommt wieder diese Zeit, wo man wieder das Ganze minimieren muss und der Körper ist so, what? Was willst du von mir? Und man selber ist so, ich weiß es doch selber nicht. Und man ist in diesem Limbo gefangen von, ah, irgendwie, irgendwas in mir drin muss noch explodieren. So ein Knoten muss noch platzen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht wird's in der 3. Stunde Age of Empire bei mir passieren, dass ich sagen werde, ah, das war's. Ich bin schon wieder zu deep, ne? Fuck.
Nee, das auf jeden Fall ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Wir müssen jetzt alle wieder zurückfahren und irgendwie, man hat's doch genossen, so im Sommer, ne? Also wie du schon sagst, so mal wieder draußen sitzen, eine Pizza essen oder sowas, Restaurants, Kino, alles mögliche. Und jetzt
Dune,
ey. Dune. Ich hatte heute, ich fand das so nett, eine gute Freundin von mir ist gerade in Korea. Da arbeitet sie, da wohnt sie. Und in Korea ist Dune halt deutlich später gestartet als bei uns. Und wir hatten jetzt immer mal wieder drüber geredet. Und sie hat immer so, ja, ich konnte ihn noch nicht sehen. Und heute kam sie, hat sie mich angeschrieben, so, ich war gerade im Kino in Dune.
Ja.
Weil ich hatte ihr quasi gesagt, bitte, bitte geh ins Kino, wenn es geht. Schau ihn dir nicht auf HBO.
Ja.
Nicht auf einen kleinen Bildschirm, geh ins Kino und guck ihn dir dann.
Ja.
Und sie kommt zurück und dann einfach so, hast du kurz Zeit? Und ich so, ja klar. Und dann haben wir einfach eine halbe Stunde gediscordet mit Video und haben uns nur über den Film unterhalten und wie schön es ist, nach all der Zeit mal wieder ins Kino zu gehen für so einen Film.
Mega geil, freut mich sehr.
Richtig cool.
Aber Chris, wie geht's dir denn sonst so?
Ah, alles gut. Also du hast tatsächlich schon vorweggenommen, die letzte Woche war geplagt mit Selbstgeißelung. Wir hatten im Darf ich vorstellen Discord angefangen, uns mit diesem DLDU, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Dark Souls DLDU, die Liga der Unsterblichen, hat Bonjour ins Leben gerufen und mit vielen von den Rocket Beans und Hanoward mitgemacht und sowas. Vlesk.
Shoutout
an ganz viele Leute. Auf jeden Fall, die Wahnsinnigen haben halt dann angefangen und es geht im Endeffekt darum, spiel Dark Souls, soweit du kommst, ohne zu sterben, alles, was du killst, was Rang und Namen hat, gibt Punkte. Und wir haben uns dann halt angefangen, über eine Route zu unterhalten, pipapo, das ging wirklich über Wochen. Und irgendwann dann so, ja, jetzt lass doch mal anfangen. Und jetzt, der komplette Discord von heute auf morgen hat angefangen, dann Dark Souls 1 Remastered zu pumpen und halt zu schauen, wie weit man kommt. So, nach dem Tutorial gestorben, krass, dann und so weiter und so weiter. Und nach 2 Wochen habe ich es tatsächlich, ich glaube Montag oder so, geschafft, meinen ersten Run komplett zu beenden, ohne zu sterben.
Boah, wie lange hast du gebraucht?
Also insgesamt würde ich sagen, das war so ungefähr der 50. Try, wobei 3 waren gut. Also 3 Tries, würde ich sagen, waren ordentlich. Der Rest war relativ schnell vorbei. Also
wie lange dauert dann so ein Run?
Ich sag mal so, die schnell vorbei waren, klar, eine halbe Stunde höchstens. Aber
ja.
Einmal Anolondo Archers. Ich weiß nicht, ob ihr beide Dark Souls durchgespielt habt, aber das ist so die erste Bruchstelle. Und da war mir klar, wenn es schief läuft, dann fällst du da runter. Okay, dann habe ich tatsächlich ein bisschen was an meiner Route geändert und mir einen Zauberspruch besorgt, dass ich unsichtbar bin, weil die Stelle einfach immer so nick ist. Dann okay, bin da vorbeigekommen. Zweiter.
Piepen wir.
Ja, zweiter Death war Bat of Chaos. Also fast vorm Ende.
Ja.
So bei 90% schon und dann den dritten Run dann beendet. Aber der dritte Run war locker 10 Stunden oder so.
10 Stunden hast du am Stück gezockt oder pausiert?
Ich hab 5 Stunden quasi an einem Tag und dann 5 Stunden am nächsten Tag am Abend.
Alter, ist man da nicht Matsche?
Doch, also.
Du bist ja die ganze Zeit, du bist ja so fokussiert, jetzt bloß nicht irgendwo rein dodgen oder runterfallen.
Ist wirklich so.
Weil
Gravity ist das Schlimmste, weil du Das basiert halt alles darauf, dass du so, also in den ersten 5 Minuten von dem Run machst du die absurdesten Dinge, die es irgendwie gibt, damit du dann, wenn du durchkommst, sehr stark bist. Klar. Wenn nicht, startest du ihn halt neu und sagst, ey, mach ich nochmal von vorne, ist ja nicht viel passiert. Wenn du es schaffst, stehst du halt wirklich da und bist richtig gut bewaffnet, stehst halt wirklich gut im Leben. Und das Einzige, was dich dann irgendwie noch wirklich gefährden kann, ist Gravity. Also wie du sagst, so ein falscher Schritt und die ist erbarmungslos.
Klassiker.
Ja.
Heftig, Mann. Hut ab.
Warum hasst man sich so selber?
Ach, das ist halt einfach.
Aber es wird doch auch langweilig, oder? Also wenn du das Spiel immer und immer und immer wieder durch, es ist doch langweilig irgendwann.
Nee, ich glaube, aber das ist ja genau das, warum du solche Challenges machst. Also, wenn du mir jetzt sagst, spiel bitte 7-mal diese Woche Dark Souls normal durch, dann wäre es mir tatsächlich langweilig. Aber allein, was du dir für seltsame Gedanken machst, was du dir für Routen zusammensetzt, wenn du dieses No-Death-Prinzip dann irgendwie an den Tag legst. Und danach halt dieses Soul-Level-1-Ding, also einfach als Erklärung, du levelst nicht auf. Du darfst machen, was du willst, du darfst auch so oft sterben, wie du willst, aber du darfst niemals stärker werden, als du in diesem Spiel startest. Und du startest mit dem Pyromanten, der einzige Soul-Level-1-Charakter. Die anderen sind von Grund auf schon stärker, starten schon so mit Level 5 oder so. Und dann, das schränkt dich halt enorm ein bei deiner Ausrüstung und Waffenwahl und sowas. Aber macht halt auch Spaß.
Und bei der Liga der Unsterblichen, bist du der Einzige, der es geschafft hat, oder haben es auch andere geschafft?
Nee, tatsächlich hier, ich hatte es schon auf Twitter geschrieben, also Vlesk hat's geschafft und von dem habe ich das Video dazu gesehen. Was, also in seinem Run nicht. Es gibt dann immer diesen einen Run und die Route von Vlesk war quasi die ich größtenteils genommen habe. Und wie gesagt, die ersten 5 Minuten sind erbarmungslos. Die sind, ich würde fast sogar sagen, dass ein bisschen mit Glück zusammenhängt, ob dich ein Gegner erwischt oder nicht. Du kannst viel kontrollieren, nicht alles. Und ja, Vlesk hat es tatsächlich in dem eigentlichen Run dann, um den es ging, ist er leider nach 2,5 Minuten gestorben. Einfach weil der Anfang ist knallhart. Krass. Ist einfach so. Aber Vlesk hatte davor das Video hochgeladen von diesem Trainingsrun in Anführungszeichen. Und da hat er das Spiel einmal komplett durchgespielt. Also ich würde sagen, ich habe 10-15% der Route für mich geändert. Einfach weil Leute unterschiedliche Spielstile haben, aber dieses komplette Anfangsprinzip und sowas habe ich bei ihm kopiert und das ist auch einfach wahnsinnig spaßig zu spielen.
Dann bin ich der schon bei Kena irgendwie auf einem normalen Schwierigkeitsgrad Aggressionsanfälle kriegt, weil die Bosse dann irgendwie so schwer sind und ich erstmal rausfinden muss, wie die funktionieren. Und ich dachte mir so, wir haben gestern einen Podcast aufgenommen, waren jetzt wieder Matzen, was super cool ist. Und
geil.
Ich bin auch ganz aufgeregt den ganzen Tag gewesen, was die ersten Leute dazu schreiben und so. Ich finde ein bisschen weird. Wir haben dann halt relativ lange über Kena geschrieben, weil Mine eine Matze zu Kena gemacht hat und wir im Anschluss halt noch ein bisschen drüber geredet haben. Und da habe ich halt auch erzählt, dass du das halt irgendwie auch schwer und dann auch auf Meister gespielt hast und wie irre das ist und dass ich mir das niemals vorstelle. Also es ist ja wirklich, als würde ich mir ein Bein abhacken, so schlimm ist das, glaube ich, für mich. Es ist krass. Kena ein wunderschönes Spiel, aber schwer.
Kena ist im normalen Modus schon verflucht schwer. Also es ist einfach so. Also aber das muss ich nicht verstecken. So,
genau, wo würdest du das so einpendeln zu einem Dark Souls? Das hat mich nämlich interessiert.
Ey, es gibt Stellen in Kena, da würde ich definitiv den Vergleich mit Dark Souls ziehen und das nicht für Clickbait, sondern einfach, weil manche Stellen in dem Spiel wirklich schwer sind. Und wenn wir dann Richtung Meistermodus gehen, den du erst freischaltest, wenn du es quasi einmal durchgespielt hast, dann bist du auch noch gezwungen, diese Perfect Parries zu machen, weil du sonst keine Möglichkeit hast, deine Ressource aufzufüllen. Also ganz kurz nur, Kena funktioniert so, du hast ein wundervolles Kampfsystem, das super komplex ist. Also Kena auf den ersten Blick ist halt einfach so, ja okay, Studio Ghibli, Pixar, was soll mich da erwarten? Aber das ist mega komplex. Das Kampfsystem ist fantastisch, aber du hast so eine Art Ressource und die verbrauchst du, um Schaden zu machen, um wirklich ausgefallene Moves zu machen. Im Meistermodus verlierst du immer, wenn dich irgendwas trifft, diese Ressource. Das heißt, du kannst dir nicht sicher sein, jetzt kann ich diesen Move machen. Wenn dich davor dann irgendwo von der Seite ein kleiner Stein trifft oder sowas, dann ist es wieder weg. Und deswegen musst du immer parryen, damit du diese Ressource auffüllst. Und diese Parries sind, du weißt es ja selber, absurd schwierig teilweise. Also da muss das Timing sitzen, wie bei Sekiro beispielsweise. Und ich vergleiche, und da schäme ich mich auch nicht für, ich vergleiche Kena tatsächlich mit From Software spielen. Es ist absurd geil. Schwer. Das ist schwer, ja. Aber es macht richtig Spaß und es hat eine richtig coole Story. Hört euch den Runaways Cast an. Ich bin sicher, ihr habt das ausführlich bequatscht, aber
weißt du, wo Parrying auch noch schwer ist?
Wo denn?
Bei Chris Tales.
Ah, kleiner Seitenhieb. Gefällt mir.
Ja, so ein kleines Backtracking hier in diesem Podcast hier.
Ja gut, okay. Marvin, aber jetzt mal, wir haben ja jetzt schon von uns geredet. Was geht bei dir, Marvin? Was fühlst du?
Boah,
es... Was fühlst du?
Bin ich das? Nichts mehr, seit sehr langer Zeit gar nichts mehr. Bei mir war in letzter Zeit relativ viel, aber gar nicht so viel Videospiel. Also einerseits natürlich jetzt das Podcasting, was wir jetzt wieder mit den Matzen machen, was ich gerade schon meinte, das ist heute ganz, ganz aufregend gewesen. Sonst war beruflich eigentlich ein bisschen aufregend, weil wir jetzt halt mit Digimon so einen Kinofilm hatten und Digimon ist ja für mich so ein Franchise, was so mega emotional ist und so voll nostalgisch und es war dann irgendwie voll cool dran, einfach mitzuarbeiten und so selber.
Hast du dann deinem 8-jährigen Marvin gesagt, we did it, wir arbeiten mit Digimon?
Ja, und dann habe ich meine neuen Digimon-Karten sortiert.
Oh, da sprichst du was an. In meinem Freundeskreis gerade auch sehr viel. Räumi hat, glaube ich, die kennst du ja auch. Shoutout. Postet mir immer irgendwie so Booster-Packs und so. Ich peile davon ja gar nichts, von den Digimon-Karten, aber die Leute sind heiß.
Ich liebe diese kleine Bubble, die wir uns da aufgebaut haben, hier mit Chris und Alvin und so. Und wir posten die ganze Zeit diese Karten und befeuern uns einfach nur gegenseitig, wenn irgendwer wieder ein Display gekauft hat. Und es ist, ey, ich liebe alles, was da passiert.
Aber darf ich als Laie fragen, ist Digimon und Pokémon so wie Star Wars und Herr der Ringe? Oder ist es eher so wie Stargate und Star Wars? Du hast Star Wars, sorry. Ist Pokémon und Digimon so wie Metallica und Slayer? Oder ist es eher so wie Metallica und wir sind Rock You Out of From Hell von Bud Sulzulfen? Shoutout Bud Sulzulfen.
Ich bin so gespannt, was Marvin jetzt antwortet.
Ja, I guess, keine Ahnung.
Rock You Out of Hell ist besser als Metallica.
Ja, Digimon ist besser als Pokémon.
Hot Take.
Shots Timo spielt besser Schlagzeug als Lars Ulrich.
Damn, truth be spoken. Yeah. Das sind alles so Trenner, die ich gerade reinbaue.
Das sind alles so, ihr benutzt hier gerade Sachen und Wörter, von denen habe ich einfach noch nie gehört. Es ist einfach niemals von hier einen Musikpodcast machen.
Ja. Das war aber die Sonderepisode.
Gott, zur großen Weihnachtsfeier.
Ja, okay, dann wir reden in der Weihnachtsfeier über Musikgeschmack.
Ja, dann haben sparen wir die Weihnachtsfeier gespoilert.
Nein, es gibt keine Weihnachtsfeier. Angeteasert. Mir ist eingefallen oder aufgefallen gerade eben, als ich jetzt über Spiel gesprochen habe, wie fucking lange her unsere letzte Episode ist.
Total. Yes.
Weil in der Zwischenzeit habe ich, oh mein Gott, Death Store gespielt. Und 10 von 10. Anwärter auf Spiel des Jahres. Wirklich, 10 von 10. Und gute Neuigkeiten, liebe PlayStation-FreundInnen. Das wird auch jetzt im November auch auf PlayStation erscheinen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt,
Switch.
Und Switch, liebe Nintendo-Freunde.
Ernsthaft?
Auch auf Switch.
Ja, das war ja für mich das Ding, worauf ich gewartet habe.
Da werde ich nochmal schwach.
Ja.
Weil das Spiel, also Soundtrack, Look, Atmosphäre, Setting, Wahnsinn. Also wirklich, es sieht aus wie so ein kleines, niedliches Spiel, was man dann herkommt, was man so ein bisschen spielt. Und ich hatte ein Wochenende sturmfrei, also im Sinne von meiner Frau war, ich war Strohwitwer, meine Frau war nicht zu Hause. Und ich war so, jetzt spiele ich einfach, bis mir mein Daumen wehtut und meine Augen dreckig werden.
Shoutout.
Habe ich getan. Shoutout. Und habe ich getan und es war so wirklich so, Mann, was für eine Perle an Spiel. Ich dachte, ich spiele so ein bisschen und dann gucke ich eine Serie und so, aber nee, ich war so, Mann, Wahnsinn. Also von daher mein Tipp, danke an Chris, der es ja damals in die Runde geworfen hat, Death's Door.
Am Endeffekt ist ja das, was du über Death's Door sagst, eigentlich dasselbe, was man über Kena sagt. So, man denkt gar nicht, was das für ein krasses Spiel ist und dann steckt da was voll.
Ja.
Tiefgängiges hinter, was wo du richtig viel Spaß hast und
absolut.
Wo Leute sagen, das könnte mein Game of the Year sein. So.
Absolut. Und jetzt kommen wir zu der Misere dieses Jahr. Game of the Year. Übrigens heute Game of the Year gewonnen. Ich weiß nicht von irgendwas, aber auf jeden Fall Returnal hat heute einmal einen Game of the Year Preis gewonnen, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Denn Returnal war das erste Mal, dass ich dieses Jahr gedacht habe, Game of the Year Kandidat. Zweite war Death Door.
Same.
Das dritte war Kena. Und jetzt kommen wir zum vierten, denn die Folge war wirklich lange her. Und
aha, ich wollte gerade sagen.
Boyfriend Dungeon.
Sag es.
Ich habe gespielt
Crit.
Metroid Dread.
Chris Dale. Chris, unser Game of the Year-Anwärter, hallo. Was war es denn nochmal?
Landwirtschaftssimulator.
Nein. 12 Minutes.
12 Minutes? So. Fuck. War dieses Jahr killt. Dieses Jahr bringt mich um. Hey. Aber nee, aber jetzt ganz kurz. Also ich habe Metroid Dread gespielt. Und heilige Scheiße ist das gut. Also ich will jetzt nicht hier noch 5 Minuten drüber reden. Das Ding ist, es ist wirklich zum ersten Mal für mich seit Super Metroid, was eines der legendärsten Spiele für mich aller Zeiten ist, so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt treten wir da in Fußstapfen und ich bin einfach mega happy, dass es so gut geworden ist. Von den Bossfights, die absurd vielseitig umfangreich sind und das ganze Pacing, das ganze Spiel, das ist von vorne bis hinten krass. Ich hab's einmal durchgespielt, dann habe ich 100% durchgespielt und dann habe ich es nochmal im Hard Mode durchgespielt. Einfach weil mir so viel Spaß gemacht hat und weil ich nicht aufhören wollte, dieses Spiel zu spielen. Das ist einfach absurd krass.
Ich spiele es auch gerade und ich bin hellauf begeistert und man ist wirklich so, während man es spielt, ist man so, ja, das hat schon einen Grund, dass die Dinge halt einfach Metroidvania heißen. Ja. Und du spielst einfach dann halt so das Spiel. Es ist so, wie als würdest du Tolkien lesen oder Herr der Ringe gucken, bist so, ayo, ich verstehe, warum einfach alle sich an Herr der Ringe dann irgendwie.
Es ist ein super Vergleich.
Angabeln.
Ja.
Aber die große Frage, die sich natürlich in diesem Podcast auch stellt, ist: Habt ihr unser letztes Spiel? Unser Boyfriend Dungeon. Habt ihr es nochmal angeschmissen? Habt ihr nochmal reingeschaut? Habt ihr noch ein paar süße Schwerter und Dolche mit auf ein Date genommen? Seid ihr nochmal zusammen in den Dungeon? Habt den einen oder anderen Gegner mal gezeigt, auch in Ängsten gezeigt, was los ist? Oder?
Ich glaube, ich habe es während der Folge schon deinstalliert, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich habe es schon vor der Folge deinstalliert. Nein, Spaß. Wie gesagt, wie in der letzten Episode auch schon, no hate, super, super Respekt. Ja. Zieh meinen Hut vor den Machern. Aber es ist nicht mein Spiel, deswegen haben wir auf jeden Fall nicht weitergespielt. Nein, nein.
Same.
Ich hab's,
aber Marvin, du.
Ich habe nochmal zugeguckt. Ich habe es nicht mehr aktiv gespielt, aber Mina hat dann auch die Folge gehört und so. Und irgendwann komme ich so ins Wohnzimmer und sie spielt halt einfach Boyfriend Dungeon.
Geil.
Aber jetzt die wichtigere Frage, mit wem hat sie gedatet? Shoutout Mine.
Ich glaube, sie hatte dieselbe, die wir auch hatten. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
Aber hat sie unsere Episode gehört und dann gespielt?
Ich glaube, ja.
Wir haben Influenced.
Wir haben Influenced. Influenced. Fühlt ihr das?
Die Influenced. Schon. Aua.
Aber dann lass uns doch mal, wir haben jetzt über Gott und die Welt geredet, lass uns doch einfach mal reinspringen in unser heutiges Thema, nämlich Age of Empires 4. Das habt ihr, liebe ZuhörerInnen, nämlich bestimmt, ihr habt entschieden, dass wir Age of Empires spielen und deswegen ganz, ganz lange darauf warten mussten, dass wir drei Süßbacken überhaupt wieder zusammensitzen dürfen. Und damit ihr top informiert in diese Folge startet, hat der zauberhafte Timur eine wunderschöne Infobox für euch vorbereitet. Und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Age of Empires 4 ist der langersehnte Nachfolger von Age of Empires 3. 1997 erblickte das Spiele-Franchise mit Age of Empires das Licht der Videospiele-Welt und bis dato gibt es 4 Hauptteile, 9 Standalone-Titel, eine Free-to-Play-Online-Variante und etliche Erweiterungen wie unter anderem The Age of Kings, Asian Dynasties oder The African Royals. Trotz der zahlreichen HD, Definitive und Extended Editions vorheriger Teile fühlte sich alles eher nach aufgewärmter Resteverwertung an, weshalb nun nach über 15 Jahren die Fans des Real-Time-Strategy-Genres Grund zum Jubeln haben, da nun ein neuer eigenständiger Nachfolger des Spiels erschien. Auf den ersten Blick könnte man Age of Empires mit Spielen wie der Anno, die Siedler oder Civilization-Serie vergleichen, doch gibt es Unterschiede zu jenen Games, da in Age of Empires alles in Echtzeit, also Real-Time, stattfindet. Kämpfe sind nicht rundenbasiert und pausieren oder das Zeitgeschehen zu beschleunigen funktionieren nicht. Somit könnte man die Serie eher mit Spielen wie Warcraft, Starcraft oder Command & Conquer gleichsetzen. Die Age of Empires Serie konnte bis zum heutigen Zeitpunkt über 25 Millionen Einheiten ihrer Spiele verkaufen. Bestbewertet ist das 1999 erschienene Spiel Age of Empires 2 – The Age of Kings. Am 28.10.2021 erschien nun Age of Empires 4 für Windows, welches von Relic Entertainment stammt und über Xbox Game Studios published wurde. Aktueller Wert auf Metacritic sind 82 von 100 Punkten, auf OpenCritic 84 von 100 und IGN vergibt 8 von 10 Punkten.
Perfekt. Ich hätte es nicht besser machen können. Also, ich weiß jetzt einfach alles. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt überhaupt noch miteinander reden.
Ist alles gesagt.
Ist alles gesagt, ne?
Ist alles gesagt.
Ist alles gesagt. Dennoch.
Können wir ganz kurz?
Ja.
Entschuldigung, Marvin, das ist der Reingrätsche. Die anderen Spiele, die zur Auswahl standen bei unserem letzten Voting, können wir ganz kurz noch darüber sprechen?
Ja,
sure.
Ich hätte Aragami 2 vorgeschlagen. Hat das hier jemand in der Runde gespielt von uns?
Oh, wer hatte das so?
Ich hab's nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Herrlich, ehrlich. Ich möchte euch einfach, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, meine Matze empfehlen. Ich habe nämlich für Runaways eine Matze drüber gemacht. Und ich habe diese Matze eingeleitet mit, Spoiler Alert, ich kann dieses Spiel nicht empfehlen. Es wäre eine besondere Folge gewesen, wenn wir das genommen hätten. Mecha Marvin hätte ein neues Niveau erreicht.
Ist ein gutes Spiel.
Ist ein Spiel. Ja. Es ist ein Spiel.
Also.
Lässt sich nicht abstreiten, es ist ein Spiel.
Es ist. Man kann auf jeden Fall einen Controller benutzen, um Dinge zu beeinflussen, aber ob das jetzt ein. Ob ich das spielen. Ich weiß es nicht.
Aber warte das ganz kurz. Hat das wirklich jemand von euch gewählt letztes Mal?
Ja, ich dachte, hier. Ich Timur.
Nee, ganz kurz. Es war vorletztes Mal sogar. Ja, letztes Mal hatte ich Diablo 2.
Diablo, ich wollte gerade sagen.
Mal,
ja.
Vorletztes Mal hatte ich Aragami 2 und da kam ich einfach nur drauf, weil einfach Marvin, wir haben ja einige Sprachnachrichten von ihm bekommen und ich konnte es nicht fassen, wie sehr es ein Spiel ist.
Ja. Es ist besonders. Also wenn ihr euch einfach hasst und nicht so wie Chris, so der einfach keinen Schmerz mehr spürt, sondern ihr wollt so abgrundtief euch selbst hassen, dann spielt einfach Aragami. Sehr lange. Dann habt ihr Spaß.
Okay.
Aber deswegen.
Und Diablo 2, habt ihr das gespielt?
Die habe ich tatsächlich gespielt auch, ja. Warum spiele ich eigentlich immer deine Spiele?
Ja, weil ich dich influence, mein Lieber.
Ach so.
Ich spiele auch deine mal. Ich hab Dings gespielt, Chris Tales, ich habe Boyfriend Dungeon gespielt.
Ja, aber du hast sie gespielt, weil du musstest und nicht, weil du wolltest. Das ist der Unterschied.
So, das ist der Unterschied.
Aber lass uns doch ein bisschen über Age of Empires reden, denn ja. Age of Empires 4 ist, glaube ich, von vielen HörerInnen da draußen ein großes Nostalgiespiel, denn das ist damals, als Strategiespiele noch groß waren, als die Leute noch Warcraft und wie sie alle heißen, sich reingezogen haben, da war auch Age of Empires groß. Timo, wie sah das bei dir aus? Warst du ein großer Strategiefan?
Ich weiß es, glaube ich, nicht. Also es war, also ich habe es heute, als ich es angemacht habe, das Spiel. Man kann es auf Grafikstufe niedrig, mittel und schön, glaube ich, spielen. Und bei mir war einfach auf niedrig voreingestellt. Und ich wollte es auf mittel stellen und dann war so, Dude, das kriegen wir nicht hin, bleib bei niedrig. Und dann war ich so, ja gut, dann spiel ich einfach auf niedrig. Und wenn man es auf niedrig spielt, sieht's einfach aus wie 98 so. Und das war richtig geil, weil so richtig diese Feelings von früher nochmal aufkam. Hier, du hast drei Bewohner, sammle Holz, sammle Futter, bau ein Haus. Und da war ich so, ach so. Und das hatte so ein bisschen diese Feelings von Siedler damals oder Anno. Und solche Games habe ich auf jeden Fall früher gespielt. Und dann ging's los mit diesem Real-Time-Strategy, dass man halt so kämpfen musste und so. Und dann hast du ganz schnell dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, dass die Speerträger gut gegen die Bogenschützen sind, dann sind die Leute auf den Pferden besser gegen Bogenschützen etc. Und da war ich schon so, oh stimmt, das ist ja so Command & Conquer und Warcraft-mäßig und da war ich nie Fan von, weil das war mir so hektisch immer und das habe ich gerade auch wieder gespürt, weil ich so, Alter, ich baue mir gerne so eine Stadt auf in aller Ruhe und irgendwann wird ein Rohstoff knapp, dann muss ich dann da beim Rohstoff wieder ein bisschen mehr machen und so. Aber so jetzt dieses Real-Time-Strategy, so mit in den Kampf ziehen und sowas halt, das war mir immer zu stressig, ehrlich gesagt. Aber so vom Look und von der Hintergrundmusik und ihr Gebäude ist fertig und sowas halt, das hat mich auf jeden Fall nostalgisch abgeholt und war ich auf jeden Fall wieder in meinem alten Kinderzimmer. Sagen wir mal so im Jahre 2001 rum.
Wie sieht das bei dir aus, lieber Chris?
Ja, ich war tatsächlich Fan der ersten Stunde, was das angeht. Also ich weiß nicht, ob man wahrscheinlich
also vom Genre oder von der Reihe?
Genre. SimCity 2000 war eines der allerersten Spiele, die ich einem okayen Rechner damals gespielt habe, nicht an den Oldschool-Dingern. Und dann, ja, Warcraft, Siedler, wie Timo schon gesagt hat. Und ich, also das war ja damals wirklich die goldene Zeit der Realtime-Strategie.
Total.
Also es war wirklich voll absurd, was da rauskam. Command & Conquer war halt Wahnsinn. Auch wir haben vorhin über Dune geredet, hat er auch coole Realtime-Strategie-Spiele. Es gibt halt, Age of Empires war immer Teil davon und ich hab's auch gespielt. Aber wenn wir uns jetzt einfach so ein Kuchendiagramm vorstellen, dann war das halt einfach 10% Age und ich will nicht lügen, ich war immer bei Warcraft und Starcraft zu Hause und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und auf LANs und sowas ist irgendwann am Ende immer Command & Conquer geworden. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, Tesla-Spulen um die Ohren gehauen. Das Ding ist, ich wollte immer in Age rein. Ich wollte da immer irgendwie einsteigen und ich hab's nie geschafft. Ich hab Age das Normale gespielt, Age 2. Es gab ja Age of Mythology oder so, habe ich reingeschaut, Age 3. Und irgendwann haben sie auch angefangen, sich immer wieder selbst zu kopieren und zu remastern und zu enhancen und was auch immer. Ich weiß nicht, es gibt gefühlt 50 verschiedene Releases. Aber ich habe immer gedacht, so beim nächsten Großen, da steigst du mal von Anfang an mit ein. Deswegen habe ich mich jetzt tierisch auf den vierten Teil gefreut. Und ja, auf jeden Fall, das reißt bei mir offene Türen ein. Ich liebe das Genre.
Geil.
Bei mir ein bisschen ähnlich, nur andere Spiele. Also für mich war auch Age immer so, das war da und man hat es auf jeden Fall auch gespielt und ich mochte das Genre damals auch voll gerne, weil das war ja auch, wie du schon sagst, das war damals riesig, ne? Es ist, glaube ich, so, ja, wie auch MMOs teilweise ihre Hochphase hatten und jetzt nicht mehr so präsent sind, waren das auch damals die Strategiespiele. Und für mich war, glaube ich, so Nummer eins war Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde und dann später Schlacht um Mittelerde 2.
Oh, das war auch geil, das war richtig
irre gut. Also einfach auch, weil Herr der Ringe und diese ganze Lore, die da drin verarbeitet ist, mega gut. Ja. Mochte ich super gerne. Warcraft war für mich nie ein ernsthaftes Ich-spiel-Strategiespiel-Ding, sondern das war so ein Ich-spiel-Fun-Maps und dann kann ich da mit den, keine Ahnung, selbst gemoddeten Naruto-Charakteren rumlaufen und so. Das war immer so
das. Ach krass. Das gab's damals?
Ja, das war richtig geil.
Muss man kurz dazu sagen, das hat auch absolut die Daseinsberechtigung. Spätestens bei voll. Warcraft 3.
Ja, ja.
Da war, die Fun-Maps von Warcraft 3 waren so umfangreich, dass da ganze Genres entstanden sind, die du heute, also
Dota.
MOBA, genau, Dota.
Ist nicht ein MOBA?
Ja, MOBA genau. Also Dota ist in Warcraft 3 entstanden.
Ja. Genau.
Und so, allein das zeigt halt einfach wie, also ein weiser Mann hat, und ich liebe Link to the Past, ich liebe Zelda, aber ein weiser Mann hat mal, als Zelda mit StarCraft verglichen wurde, gesagt, du kannst Zelda nachbauen in dem Map-Editor von StarCraft. So komplex ist das. Und es ist wahrscheinlich nicht wahr, aber irgendwie stecken da schon ein paar Teile Wahrheit drin. Und deswegen, diese Fun-Map-Geschichte, die war riesig.
Mega. Und das war geil. Das war einfach richtig geil. Das habe ich auch bei Herr der Ringe gemacht. Ich habe auch früher Fun-Maps wie bei Counter-Strike gespielt, aber das ist wieder ein ganz anderes Genre. Und sonst
aber ganz
war
gut.
Ich immer ein Siedlertyp. Ja, sorry, ganz kurz einen Satz. Ich war immer ein Siedlertyp noch viel, viel, viel lieber Anno.
Ja, Anno, auf jeden Fall.
Ach, großer Anno-Fan.
Ich wollte noch mal ganz kurz zu den Fun-Maps zurück. Ich als Nicht-Kenner, wie kann man sich das vorstellen? Ist so eine riesen Sandbox und dann kannst du da irgendwie einstellen, welche Parameter und so, oder?
Genau, also es gab einen Map-Editor. Das heißt, du konntest die Map selber gestalten, du konntest da selber Sachen hochladen etc. Und dann hattest du die Möglichkeit, eben die Sachen auch zu programmieren. Das heißt, du konntest Events programmieren und so haben die Leute dann unfassbar aufwendig Sachen gemacht, von einem Tower Defense bis hin zu einem Hero Defense, Hero Fighter. Krass. Und dann tatsächlich sogar, und es gab ganz früher, gab es dann Maps, um mal bei dem Naruto-Beispiel zu bleiben, dann hast du halt einfach irgendwelche NPCs genommen und dann hast du die irgendwie umbenannt. Ganz, ganz später war es aber so, da haben die wirklich diese Character-Models nachgebastelt. Ja. Und dann sahen diese Charaktere, die hatten dann im Hintergrund, im technischen Hintergrund, hatten die irgendwie immer noch denselben NPC, aber der sah aus und hat sich bewegt und hat teilweise auch anders geklungen, wie wirklich der Anime-Charakter. Und das war dann halt richtig krass.
Okay, das ist ja geil.
Mega.
Ja, das weil bei Age of Empires 4 habe ich auch schon im Menü gesehen, es gibt auch noch diesen Reiter-Mods, aber da war dann so Coming Soon. Und da habe ich mich auch so gefragt, weil ich kannte das vor kurzem, gut, ist auch wieder 3-4 Jahre her, dass es für Total War Mods gibt, und zwar so Fan-Made Game of Thrones und sowas halt, wo ich dann so war, wow, wenn du dann so Herr der Ringe Mods oder Game of Thrones Mods oder Witcher oder was auch immer dann bei Age of Empires nachspielen kannst, das ist ja mega geil dann.
Ja, ja. Total. Und das hat das Genre halt schon immer irgendwie super besonders gemacht. Und deswegen war ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil diese Zeit damals, und das verbinde ich ganz, ganz krass mit Age of Empires auch, sind auch Cheats.
Ui, ja.
Das war für mich auch so ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich hier nachschauen wollte, ist das so eine Referenz an die Vergangenheit? Gibt es noch die alten Cheats? Weil
hast du es gemacht?
Habe ich gemacht, ja. Kann ich gleich
machen. Ich habe es komplett links liegen lassen, aber es ist so naheliegend, weil diese ganzen geilen Cheats, wo du das Auto dann kriegen konntest und so ein Scheiß.
Da wollte ich drauf hinaus, das Auto. Ich kann mich so gut an dieses schwarze Auto, was Laser schießt, erinnern, während die ganzen Charaktere da rumlaufen. Du schießt sie einfach mit deinen Laserkanonen kaputt. Ey, das war so geil damals.
Ja. Ein schwarzes Auto mit Lasern.
Ja, das war
wild.
Sehr hercheaten. Das war wild. Aber
geil.
Spoiler, gibt's jetzt nicht mehr. Also Woodstock und wie sie alle heißen, funktionieren leider nicht.
Was war's, Big Daddy, Daddy Cool oder sowas? Ich weiß es nicht
mehr. Ja, ich habe auch noch den E=MC2 Trooper versucht. Der hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe leider immer nur die Notification bekommen im Sinne von, du bist nicht wirklich mit dem Internet verbunden. Prüfe deine Internetverbindung. Was natürlich Quatsch war, aber so oder so, der Chat hat nicht funktioniert und dementsprechend leider auch nicht die Cheat.
Cheat muss ich immer an Sims denken.
Ah, auch. Ja. Motherload und so, klar.
Motherload, genau. Ach,
Glittering geil. Prices, Warcraft 2, mehr Geld und It is a good day to die, unsterblich. Die ganzen Cheats, die man vor 25 plus Jahren irgendwann mal irgendwo eingegeben hat und sie immer noch weiß.
IDDQD.
Gothic hat als Cheat-Modus den Marvin-Mode.
Nein.
Yay! Game of the Year.
Okay. Game of the Year. Mochte ich immer deswegen sehr, sehr gerne. Aber
was ist denn der Marvin-Mode?
Nee, das ist der Cheat-Modus. Da kannst du dann F1 drücken und dann wirst du immer wiederbelebt und so ein bisschen nach oben teleportiert und dann konntest du dich über die Map glitschen und so. Das war immer ganz cool.
Der Marvin-Mode, geil. Nicht so, wenn ich besoffen bin, rufe ich auch einfach ganz ehrlich. Ich bin im Marvin-Mode.
Ich bitte darum.
Okay, ich rufe dich an.
Ja, sehr gut. Aber lass uns ein bisschen über Age reden, denn wir haben 2 Stunden gespielt. Das ist bei einem Strategiespiel gar nicht so viel. Es ist nochmal ein komplett neues Genre für diesen Podcast. Ja. Wir sind alle quasi gezwungenermaßen ins Tutorial eingestiegen. Mhm. Damit hat das Spiel automatisch gestartet. Magst du, lieber Timur, ein bisschen deine Eindrücke teilen?
Gerne. Ich habe heute meinen freien Tag und habe heute mal wieder auch in den Xbox Game Pass, Shoutout Game Pass, reingeschaut. Und habe dann wieder so den Neuzugang an Games mal so diese Indie-Perlen da rausgeguckt und boah, mir ist echt aufgefallen, es wird wie so Netflix, du guckst rein und wirklich bei einem Game habe ich wirklich nach 2 Minuten ausgemacht, weil ich wusste, das ist nicht meins, holt mich nicht ab zum nächsten Game. So ein bisschen wie Spotify, Musikstreaming, man ist so klick, 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 nicht meins, zack, nächstes Album, klick, klick, nicht meins, nächstes Album, du gibst ihm noch nicht mal eine Chance. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade heute, dass ich diesen Moment hatte, aber ich konnte mich auch nicht selber belügen und sagen, nee, das spiele ich jetzt aber ein bisschen länger, vielleicht wird's noch gut. Aber ich habe auch schon ein paar Spiele gespielt, sodass ich weiß, gut, das nächste Spiel oder das Spiel ist gerade jetzt dann nicht meins. Aber jedenfalls ist mir da aufgefallen, wie viele fucking Tutorials ich schon gespielt habe. Und einfach, dass mein Videospiel da sein. Ich habe, glaube ich, ne, also wirklich mehr Tutorials gespielt als Games durchgespielt. Aber Age of Empires 4, das Tutorial ist wunderschön. Es ist richtig gut. Es nimmt dich an die Hand. Es ist nicht zu einfach im Sinne von klicke hier, klicke da. Schon, aber halt in einer geilen Story verpackt, sodass es wirklich Sinn macht, was du da machst und nicht dieses, du hast noch nie ein Videospiel gespielt, jetzt zeigen wir dir mal, wie eine Maus funktioniert. Scrolle rein und raus, um auf die Map und sowas. Ist so, ja, komm, das kennen wir alle mal so langsam, ist auch mal gut jetzt. Und das haben die richtig gut hinbekommen, dass man halt das erste Level, das erste Tutorial, fand ich persönlich, super viel Spaß hat. Man ist ein richtig gutes Pacing hat. Man wird nicht überrannt, man ist aber auch nicht unterfordert. Und das haben die richtig gut hinbekommen, fand ich. Total super.
Und das schreibe ich komplett. Also ich finde auch, du hast quasi genauer angesprochen, was bei mir im Kopf ist. Das Schlimmste, was sie hätten tun können, wäre den Spieler für zu dumm halten.
Ja.
Und was auch nicht funktioniert hätte, wäre einfach voraussetzen, dass du das alles peilst. Denn auch, selbst wenn du ein RTS-Freund bist, dann ist einfach StarCraft und Warcraft komplett unterschiedlich zu Age, komplett unterschiedlich zu Command & Conquer und sowas. Mhm. Du musst halt ganz andere Sachen machen. Und ich fand, hier haben sie es wirklich fantastisch gelöst. Also so dieses. Das Genre ist nicht mehr in dieser Blütezeit. Und es gibt viele Leute, die noch nie in RTS gespielt haben und jetzt eventuell mit Age einsteigen, mit Age 4. Und es gibt halt viele Leute, die von früher kommen und alles vergessen haben. Und es ist genau dieser Mittelweg, von dem du gesprochen hast. Und das rechne ich ihm hoch an. Das Tutorial dauert eine halbe Stunde. Ich habe mich keine Sekunde da drin gelangweilt, weil du gehst wirklich vom ersten Pflücken der Bären bis zum, wenn du dann einfach in die Feudalzeit upgradest, in die Ritterzeit und was auch immer, also du erhöhst dein Tech-Tree und hast dann irgendwann wirklich geilere Einheiten und alles mögliche, baust immer größere Monumente und es war einfach perfekt umgesetzt. Also da muss Voll ich sagen, geil. Richtig guten Job.
Vor allem, ich musste da auch ein bisschen, sorry Marvin, an Mankind und Crusader Kings 3 denken, die waren ja auch im Game Pass enthalten und da habe ich die auch mal reingespielt und da war ich wirklich einfach überfordert, weil das war so, da kannst du die anklicken, da kannst du was sammeln. Und jetzt mach mal. Und dann war ich so, was soll ich denn jetzt machen? Worum geht's denn hier überhaupt so? Ne? Dann war ich so.
Das geht auch echt schnell.
Ja, also bei Mankind war ich so, ey, keine Ahnung, dafür muss man. Dann habe ich halt einen Stream von Hanno geguckt, das war ganz witzig. Und bei Crusader Kings war es so, du regierst jetzt England. Und so, ja, und jetzt? Ja, okay, ich heirate die, Krieg. Hä? Ich gehe Destiny spielen.
Es ist, aber Crusader Kings ist, glaube ich, einfach das komplexeste Spiel auf der Welt. Ich habe da auch nicht durchgespielt.
Oh, voll, total.
Es ist
total.
Richtig, richtig nice und einfach mega komplex.
Ja, Marvin, wie fandst du das denn?
Ich wollte noch was zu Chris sagen, weil ich fand das nämlich auch so super charmant, dass du halt wirklich so anfängst mit, das sind die ersten Gebäude und das ist halt, wie du Bären pflückst, weil das letzte, was ich ja wirklich dann gespielt habe, war Anno 1800, als es dann vor ein paar Jahren rauskam. Mhm. Und da hatte ich noch so richtig so im Blut so dieses, naja, ich baue eine Holzfällerhütte, um Holz zu sammeln. Aber hier ist es ja gar nicht so, sondern hier ist ja wirklich diese Holzfällerhütte einfach nur dafür da, dass die Leute nicht so weit latschen müssen. Und das sind so kleine Mechaniken, die sie damit irgendwie ganz schnell in den Kopf rufen und ja, auch sich eigentlich relativ gut verfestigen. Das macht Spaß. Also es ist ein wirklich gutes Tutorial, es ist eine gute halbe Stunde. Man hätte es wahrscheinlich hier und da ein bisschen knackiger machen können, wie die Einheiten funktionieren. Dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen schneller erklären können.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz stimme ich euch einfach zu.
Es passte zu der Stimmung, fand ich so, weil es schön... Die Musik ist richtig schön ruhig und da ist mir wieder aufgefallen, das ist ein richtig schönes Spiel, glaube ich, wenn du dich einfach so mal so, ey, obwohl dann wiederum auch nicht, ich wollte jetzt sagen, dass man sich so ein bisschen Kopf aus, ich chill jetzt mal den Abend hinein, aber sobald du in die Schlacht kommst, dann ist nichts mehr mit chillen, dann ist nur noch Chaos und Stress.
Es ist, das ist ein super, super Thema eigentlich, weil wir haben jetzt quasi auf dem Silbertablett von Marvin gerade gesagt, Anno. Hier haben wir Age und ich habe vorhin StarCraft ins Rennen geschickt und das sind alles im Entferntesten dasselbe Genre, aber die Spiele sind halt so unterschiedlich, wie es auch nur irgendwie sein kann, wenn es um das Pacing geht, das Timo gerade anspricht.
Ja,
bei Anno hast du genau dieses lass dich fallen, so mach die Katastrophen aus, mach die Gegner klein oder aus und dann hab einfach die, das ist so Bob Ross Zeit, einfach die Seele baumeln lassen, bau und das ist tatsächlich da, deswegen liebe ich das Spiel auch so krass. Das ist so schön. Anno 1800, Riesenempfehlung. Aber
dann würde ich da auch City Skylines reinpacken.
Ja, City Skylines, genau. Macht auch richtig viel Spaß.
Zum Beispiel.
Und dann hast du aber auch sowas wie StarCraft, wo du baust, also das Spiel startet, du nimmst alle deine Arbeiter, schickst sie in die Mineralien, baust deinen Zergling-Brutpool und schickst, also du bist bei Minute 3 schon in der Basis vom Gegner und fuckst ihn ab. Und das ist quasi einfach... Das ist wie Schach auf Steroide. So, das ist einfach super absurd. Aber irgendwo in der Mitte dazwischen finden wir, glaube ich, den Platz für Age. Und da du hast halt beides. Du hast Schlachten, du hast dieses Steinschere-Papier-Prinzip. Ohne das wird auch das Genre nicht funktionieren. Das brauchst du immer. Aber du hast auch trotzdem diese Ruhe am Anfang. Du kannst dich super einigeln, indem du erst Palisaden baust und dann irgendwann diese Steinwälle, diese 6 Meter breiten. Und das ist schon, irgendwo findet man da, glaube ich, diese Mitte zwischen allem, was dieses Genre bereithält. Und deswegen ist wahrscheinlich Age auch besonders.
Und da hat das Spiel mir einfach so mit Anlauf so richtig in die Fresse gehauen. Weil das Spiel hat angefangen, das Tutorial hat angefangen und ich war so, ich habe so richtig gemerkt, wie mein Bein so am Wippen ist und wie ich noch so richtig vom Arbeitstag und weil ich mich direkt hingesetzt habe, noch so richtig unruhig war. Und dann fängt dieses Spiel und dieses Tutorial an. Es ist so, wie Timo auch schon meinte, so die Musik ist auch so schön und entspannt. Und ich dachte wirklich so, ja krass, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ich muss jetzt erstmal so merken, das wird jetzt ein bisschen easy going. Und dann hat man das Spiel gelernt, man hat dieses Tutorial gemacht. Und dann können wir auch ein bisschen gleich darüber reden, wie wir denn gespielt haben. Weil bei mir war es so, ich habe mich ganz klassisch, wie ich früher Age of Empires gespielt habe, scheiß auf Kampagne, scheiß auf Tutorial, spring rein in Match. Direkt gemacht.
Du Arme.
Gegen mittlere KI war voreingestellt, dachte ich mir, ja gut, das wird schon irgendwie passen, das ist nicht leicht, das ist nicht schwer, es ist so wahrscheinlich für so einen Casual-Player ganz gut. Und dann kam dieses Spiel einfach, hat so heftig ausgeholt und mir so eine verpasst, weil innerhalb der ersten 5 Minuten einfach schon die ersten Reiter und Bogenschützen bei mir in der Base standen. Geil. Und ich war so, holy shit, was passiert denn hier? Ich will doch hier meine Wirtschaft erstmal aufbauen. Ich will doch erstmal irgendwie die geilen Rohstoffe farmen und stattdessen werden hier meine ganzen Arbeiter schon weggemacht und ich hatte super Glück, dass ich gerade in dem Moment eine Kaserne gebaut habe, weil sonst wäre ich einfach innerhalb der ersten 5 Minuten gestorben.
Ja. Krass. Aber ich stelle mir gerade so richtig schön bildlich vor, wie du da stehst mit deinem Korb voller gepflückter Bären und dann steht da so ein Ritter in voller Kettenrüstung da und fängt an, dich anzugreifen.
Fuck.
Aber ist denn, also ich bin mal heute die Rolle von dem Newbie oder derjenige, der den wenigsten Peil davon hat. Gibt es A, ein Endless Game bei diesem Genre und B, ist das Ziel, immer den Gegner platt zu machen?
Es ist, also zu A ist, es gibt kein Endless Game. Also du kannst es zu einem Endless Game machen, indem du dich einfach nicht angreifst. So, ich meine, das tatsächlich früher auf LAN-Zeiten haben wir auch gesagt, wir greifen erst nach 30 Minuten an, was die Auswahl hatte. Du hast die komplette Hälfte der Karte hast du besiedelt, hast die härtesten Einheiten gebaut, die es irgendwie gab, und die hast du in der Mitte, hast dich in der Mitte getroffen und nach 30 Minuten dann einfach let's go, hast alles reingeworfen, aus allen Seiten nachproduziert, aber im Endeffekt, dann kommst du quasi in Funmap-Gefilde, die du nur einfach durch deine eigenen, quasi durch deine eigenen Regeln dann eben zustande bringst. Aber in Wirklichkeit, das Ziel ist es, im normalen RTS-Ziel ist einfach immer, den Gegner auszumerzen. Aber hier hast du, glaube ich, sogar noch ein paar andere Möglichkeiten. Du kannst, heißt das Wunder? Irgendwas bauen. Irgendwas.
Genau, du kannst Weltwunder bauen oder du kannst diese heiligen Stätten einnehmen.
Genau. Ah, ja. Und das sind die drei Optionen. Das Weltwunder bauen, und dann musst du es, glaube ich, eine Zeit lang halten, ohne dass es dir jemand kaputt schlägt.
Ja.
Und diese Stätten sind wahrscheinlich überall über die Welt verteilt.
Genau, es sind über die Karten verteilt. Ich hatte jetzt so eine mittlere Karte, da waren es 3 Stück. Die musst du einnehmen und auch dann 10 Minuten verteidigen, ohne dass sie jemand anders einnimmt. Was ich witzigerweise zum Ende meines Matches sogar geschafft habe, aber können wir gleich drüber reden, wie das ausging.
Hast du Palisaden drum gebaut?
Nee, ich bin einfach mit meiner Armee hinmarschiert und hab die geholt. Aber können wir gleich drüber reden. Wie habt ihr das denn gemacht? Weil ich habe schon gemeint, ich bin direkt in so ein Match reingesprungen gegen KI. Chris, was hast du gemacht, nachdem das Tutorial vorbei war?
Ich bin da genau andersrum. Also für mich, und deswegen auch die 30 Minuten Tutorial, für mich absolut cool. Ich spiele das, um es länger zu spielen. Und deswegen bringen wir das jetzt so ausführlich bei, wie es irgendwie geht. Ich bin hier, um was zu lernen. Hab das Tutorial gemacht. Danach bin ich in den Lernmodus gegangen. Kann man kurz sagen. Also du hast die Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen. Du hast die Möglichkeit, Skirmish zu spielen, wie es Marvin gemacht hat. Mod-Support ist angekündigt, ist noch nicht integriert. Und du hast die Möglichkeit, auf sowas wie, ich nenne es jetzt einfach mal, die Age of Empires Akademie zu gehen, wo sie dir einfach noch mal etwas ausgefeilter erklären, wie was funktioniert. Das habe ich gemacht, das kann ich auch kurz erzählen, das ist nämlich echt interessant. Du hast quasi verschiedene Säulen, auf denen eigentlich das ganze Grundspiel gebaut ist. Einmal die Wirtschaft, einmal Kriegsführung und einmal aber auch solche Sachen wie, wie verhältst du dich, wenn jemand sich eingeigelt hat? Wie reißt du Mauern ab? Also Belagerungszustände und sowas. Und zu allem hast du so ein kleines Szenario, wo du am Anfang dann so ein Lehrvideo kriegst, aber diesmal halt in-game. Und pass auf, so und so funktioniert das mit der Wirtschaft. Jetzt schauen wir mal, wie gut du damit klarkommst. Du kannst Arbeiter bauen, du kannst Sachen upgraden, dass sie schneller pflücken, was auch immer. Und den ganzen Scheiß. Und bei 5 Minuten gibt's eine Goldmedaille, bei 7 Minuten gibt's eine Silbermedaille. Und so hast du dann so ein bisschen Anreiz,
so ein bisschen,
besser zu werden und eventuell dann auch deinem Kumpel anzuschreiben, ey, 4 Minuten 30.
Das ist ja wieder genau dein Ding.
Ah, jetzt verstehe ich, ja.
Nee, aber ich hatte da sehr viel Spaß und hab dann ein bisschen Tutorial. Ich hab mir ein bisschen was über die Wirtschaft beibringen lassen, über Kampfsysteme, dann noch mal ausführlicher auch mit Einheitenkontrolle. Also wenn man tatsächlich, wenn man sich denkt, so ey, das Aufbauen kriege ich hin, im Krieg allerdings ziehe ich immer den kürzeren, dann einfach da mal reingehen und da kann man dann richtig schön schauen, ich positioniere meine Bogenschützen im Wald und mache einen Hinterhalt von einer Erhöhung oder sowas. Und dann halt, ich tue mich auch mit diesem Micromanagement immer sehr schwer, dass man Einheiten dann einzeln bewegt. Ich nehme am liebsten immer den ganzen Bildschirm und nach hier Angriffsbefehl auf die Kaserne. Aber
danke, dass du es aussprichst.
Genau, das Ding ist, es ist einfach super effektiv. Aber dann war ich auch so, ja, genau. Man sollte sich die Finger brechen, alles auf irgendwelche kleinen Steuergruppen legen. Und
dafür jetzt habe ich aber auch kapiert, warum es diese Hotkeys gibt halt, was ich auch bei Rage of Empires, Shoutout Rocket Beans, gesehen habe. Du musst ja wirklich dann halt super fix sein, damit du zack, zack, dann kannst du deine Truppen dann irgendwie Shortcuts machen und sowas halt. Und dann weißt du, okay, das ist meine Bogenschützen, drücke ich auf die 1, dann positioniere ich da hin und sowas halt. Und das war auch sowas, was mich bei Total War, ich finde das Franchise richtig geil, ich finde das Game richtig geil, aber es stresst mich einfach so sehr.
Ich fühle das komplett. Also ich war auch, zu meinen StarCraft-Zeiten war meine großen Momente waren meistens immer meine eigene Economy am Laufen zu halten und hinten raus zu produzieren, während ich vorne bin. Aber wenn ich jemanden hatte, der gut micromanagen konnte, die Einheiten habe ich immer verloren.
Kann man das Spiel auch zu zweit spielen, also zu zweit gegeneinander? Yes. Oh, das ist ja cool.
Wir hätten rein theoretisch uns auch verbünden können und sagen können, ey, wir machen einfach ein Multiplayer-Match, Chris spielt alleine und dann gucken wir mal.
Hättet ihr machen können.
Geil. Wäre auch witzig gewesen.
Wäre nicht witzig. So.
Komm, machen ein Gewinnspiel. Wir drei gegen einen Zuhörer oder eine Zuhörerin. Wir drei gegen einen.
Ja. Und ich sage, da werden wir wahrscheinlich trotzdem noch auf die Fresse bekommen.
Wir werden verlieren. Ich dachte, du baust Bogenschützen. Nee, ich dachte, du.
Chris, warum bist du mit Elefanten
gekommen? Ich habe Bären gesammelt. Ich habe, glaube ich, nicht weit gespielt, weil, wie du schon erwähnt hast, 2 Stunden sind bei so einem RTS nichts. Also ich habe mich sehr erschrocken, wie schnell das umging. Fand ich aber schön, weil ich mag das, wenn man Videospiele spielt oder generell so ein Hobby nachgeht, wenn man die Zeit verfliegt, dann heißt es ja, dass man Spaß hatte. Und ich habe die ersten beiden Kampagnen-Level gespielt, glaube ich. Und das fand ich auch sehr schön, dass da so ein Drive drin war. Dann hast du mal kurz gelernt, History, voll krass, also so richtig schöne Real-Life-Bilder und dann so mit so geilen animierten Dingern, wann, wo die Schlacht war, wie das wohl ausgesehen hat und so. Und da musste ich, das fand ich total schön, weil es halt Hastings war und da waren wir damals in der Klassenfahrt, 9. Klasse.
Krass.
Und natürlich haben wir damals nicht aufgepasst, ne? Ja, Hastings, keine Ahnung, jetzt ist es so. Oh, deswegen waren wir da. Und ich fand's geil, dass du so durch ich habe mir dann vorgestellt, gibt's ja auch ganz oft so Memes, dass halt alles, was man weiß oder für den Geschichtstest aus Assassin's Creed gelernt hat. Und das ist ja wirklich so ein Fakt, wenn du sowas spielst und gerade Schüler bist oder Schülerin, dass du ja wirklich durch sowas, weil du halt wirklich antizipierst und da auch interagierst, das natürlich irgendwie auch behältst.
Klar. Das ist mega geil, ja. Also komplett habe ich mir auch aufgeschrieben, dass einfach, ich war im Geschichtsunterricht, war ich immer scheiße. Und es hat mich auch einfach nicht interessiert. Ich habe nicht eingesehen, dass ich mir so einen Scheiß merken soll, was auch immer. Dann kommt Assassin's Creed um die Ecke und du hast auf einmal so, okay, gib mir mehr Informationen. Ich nehme alles. Und hier die Kampagne auch.
Voll.
Genau das, was du gesagt hast, hat auf mich denselben Effekt gehabt. Ich fand das super interessant, dass wir jetzt hier, ich glaube, Wilhelm der Eroberer ist jetzt der Anfang und hinten raus sieht man auch schon so, man wird mit der Mongolei spielen, man wird mit Frankreich spielen, ich glaube, der 100-jährige Krieg ist ein Thema und so diese ganzen Sachen und ich weiß jetzt schon, geil, dann weiß ich jetzt, ich verschwende meine Zeit wie immer mit Videospielen, aber ich weiß hinterher ein bisschen mehr und ich freue mich darauf.
Verschwenden ist das falsche Wort.
Ja. Aber das fand ich auch schon bei mir so gut, weil allein als ich nur die Fraktion ausgesucht haben, mit der ich spielen will, da stehen schon so viele Infos darüber, wer denn das Römische Reich ist. Und ich war so, ja, das ist nice. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich find's nach wie vor so uninteressant, mir ist Geschichte so egal. Ich bin so ignorant, was Geschichte angeht. Aber
auch bei anderen Spielen auch. Also so voll. Assassin's Creed ist auch nicht so. Also macht's
es ist cool und sieht hübsch aus und ist bestimmt alles irgendwie ganz cool, aber.
Und was ist, wenn du in einer fremden Stadt bist?
Oder dann gucke ich mir die gerne an.
Dann suche ich, wo ist der nächste Pub?
Ja, aber welcher Krieg da jetzt stattgefunden hat oder welches historische Ereignis diesen Ort besonders macht, muss ich herrlich ehrlich gestehen, ist mir relativ egal.
Herrlich ehrlich.
Wenn es schön aussieht, genieße ich's. Ich mag so ein bisschen Mythologie, da kann ich mich immer noch so ein bisschen mit anfreunden.
Wollte ich gerade fragen, ob du dann, also du hast ja bestimmt auch, ich weiß nicht, hast du Warcraft, Starcraft gespielt, aber davon gehört, definitiv. Yeah, aber klar, Warcraft, da hast du ja dann genau das Gegenstück. Also in der Kampagne von Warcraft und Starcraft hast du ja absurdeste Heldengeschichten mit richtig, also Epos-Momenten und allem Möglichen. Und hier ist es quasi jetzt, wie Timo schon sagt, das krasse Gegenstück. Hier sind wir jetzt in der Realität, wir sind hier bei im Geschichtsunterricht quasi, in einer schönen Dokumentation und das fand ich auch absurd. Nachdem du die erste Kampagne, also die erste Mission durchgespielt hast, kommst du ja dann auch zu einer Übersicht, wo sie dir noch mehr Videos vorschlagen. Mhm. Und dann einfach so, okay, was zeigen sie mir? Hier, der Bau einer Burg mit den damaligen Verhältnissen. Ich klick drauf und dann stand da, ja, okay, let's go. Hier 5 Minuten Video, wie gerade in diesem Moment irgendwo auf dieser Welt Leute eine Burg bauen mit den Mitteln, die sie damals hatten und sie so veranschlagt 25 Jahre. Und du denkst dir einfach nur so, es gibt so absurd geile Sachen, aber ich fand's einfach mega nice.
Aber das finde ich an diesem Spiel halt so mega geil, dass es so dieses Historische einfach so aufgreift und zelebriert. Ob das jetzt 100% alles richtig ist, das muss wahrscheinlich irgendwie ein Historiker beurteilen.
Aber ich denke schon, oder?
Ja, also wir müssen glauben, oder?
Ey,
also
die haben einen kompletten Trailer auf einer Xbox-Präsentation damit vollbracht, um zu zeigen, wie eine Steinschleuder funktioniert hat. Also, Ja. Ich bin geil. Recht zuversichtlich, dass das alles
also
irgendwie...
Ich war damals auf dem Assassin's Creed, nicht Odyssey, sondern Origin, nee doch Odyssey-Event war ich mal eingeladen. Mhm. Und da war auch dann wirklich so ein kleiner Vortrag von demjenigen, der halt dafür zuständig war mit seinem Team, dass es halt alles richtig ist, dass es alles akkurat ist und dass alles wirklich dann halt detailgetreu so nachempfunden wird. Und der Dude war einfach so ein Akademiker von irgendeiner krassen Uni in Frankreich halt so. Und da ist mir dann wieder bewusst geworden, was total schnell bei vielen Leuten oder generell bei uns, ich will mich ja nicht ausschließen, so untergeht, wie viel hinter so einem Videospiel, einer Serie oder einem Film steckt, dass da einfach wirklich Leute sind, die dann wirklich so, ey, das muss so und so aussehen und diesen Stein, diese Form gab es damals noch gar nicht und so Kleinigkeiten. Und deswegen ist mal ganz wichtig, finde ich persönlich, dass man bei einer CD zum Beispiel, hast du früher dieses Booklet gelesen, hast du das Thank You durchgelesen, hast du gesehen, wer hat's gemischt, wer hat's gemastert, wer hat bei dem Track noch Backing Drum und so, und das fliegt total voll raus momentan oder in der heutigen Zeit, was mich sehr, sehr, sehr schade finde. Deswegen finde ich DVDs, oh guck mal, ich bin dieser Bogen schon wieder viel zu weit raus, aber DVDs, diese Making-ofs, diese Audio-Track, wie heißt das, dieses
Audio-Kommentare?
Ja, dass du da so viel mitbekommen hast, wie viel da einfach drumherum passiert und so und Making-of, dann einfach Kostüme und sowas halt. Und das sollten wir auf jeden Fall alle, auch du Chris und auch du Marvin, mal wieder ein bisschen wertschätzen, was wir da eigentlich konsumieren. Also vor allem ich, derjenige, der beim Game Pass ein Spiel nach 2 Minuten ausmacht.
Ach! Nee, aber ey, absolut. Ich muss sagen, ich war immer ein Riesenfan von dem ganzen Zusatzmaterial. Und das ist tatsächlich eine Sache, die bei den meisten Streaming-Services, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Film, einfach hinten rausfällt, was super schade ist. Und ich meine, klar, ey, wenn du dir jetzt hier bei deiner liebsten Sitcom diese lustigen Versprecher anguckst, das ist das eine. Aber ich meine, es ist halt wirklich dieses, die ganzen Oldschool Robert Rodriguez Sachen zum Beispiel. Die hatten richtige Filmschulen dabei. Da waren dann einfach so, pass auf, Robert Rodriguez hat einen Film gemacht, der ist dafür bekannt, dass er mit recht wenig Geld sehr kreativ arschgeile Effekte irgendwie hingekriegt hat. Hier zeigt er dir jetzt eine halbe Stunde, wie er das gemacht hat. Oder wenn du einmal Tarantino über seinen Film reden hörst, dann sagst du halt auch so, okay, meine, ey, hör bitte nicht auf. Ich kann so viel von dir lernen. Red einfach weiter. Hier, Herr der Ringe hat ja, keine Ahnung, 12 Stunden pro Film, glaube ich, an extra Material bei diesen Extended Editions dabei.
Und gibt's nicht sogar irgendwie 200 Stunden Bonusmaterial bei Herr der Ringe oder sowas?
Wahrscheinlich
schon. So eine absurd hohe Summe ist
das. Ja, und das ist das, ich liebe das. Ich wünschte, dass wir sowas auch in dem Ausmaß für Videospiele kriegen könnten. Aber ja, wie du schon sagst, so, da sind teilweise Experten dabei. Und wir reden hier nicht von den, du schaust irgendwie 14 Uhr Trash-TV irgendeine Talkshow und dann ist da einer drin, der ist Experte, sondern es sind halt wirklich Studierte. Ja. Es sind halt wirklich Leute, richtig, die auf die Authentizität achten und den ganzen, es ist mega geil.
Ja. Ja, plus halt Soundtrack. Habe ich euch letztens ja ein Video geschickt von, es gab jetzt irgendwie ein neues Update für Genshin Impact und da gab es halt diesen einen Song, was einfach so ein japanisches Orchester mit so ganz, ganz traditionellen japanischen Instrumenten gespielt hat. Und den Song hörst du bei so Videogames Hintergrund, so, ach ja, coole Battle-Musik, aber wenn du es mal siehst, wie es live gespielt wird, oder Mario Kart 8, der Intro-Song, davon gibt es ein Video, liebe ZuhörerInnen, auf YouTube, wie eine Band das live spielt, du bist so, what? What? Ich dachte, das wäre computergeneriert, aber nö. Das spielen die einfach, wirklich.
Genauso was wie Final Fantasy, Uematsu und so, kann ich nur empfehlen, mal so ein Konzert zu sehen. Also wirklich, das total ist einfach gute, klassische Musik, die da einfach wirklich für diese Spiele konzipiert wird und die nimmst du teilweise nicht wahr, weil das vielleicht einfach nur ein Battle-Theme ist oder so, aber das ist geil. Das ist einfach richtig geil.
Nee, muss ich meiner Meinung nach auch hinter keinem Film-Soundtrack verstecken. Nee.
Und vor allem muss ich auch so ein bisschen Soundtracks hat. Was ich halt voll gerne hab an Chronicles, das ist ja so diese Reihe, die wir machen, wo wir alle Final Fantasies nacheinander durchspielen. Musik ist auch immer so ein Teil, wo wir drüber reden, weil Mina das auch super toll findet. Und es ist so beeindruckend zu sehen, wie Uematsu, der von Anfang an Final Fantasy begleitet hat, teilweise so restriktiv war in den technischen Möglichkeiten, aber dann trotzdem irgendwie mit einem Final Fantasy 6, mit den Tönen zum Beispiel, versucht hat, Gesang zu imitieren und sowas. Und guck dir an, was er als letztes machen konnte, mit Final Fantasy 10 zum Beispiel, was da für Soundtracks bei rausgekommen ist. Das ist irre.
Oh, 10 ist krass, mit Hymn of the Faith. Oh, heftig.
Ja, wunderschön. War natürlich der erste Teil, den er nicht alleine komponiert hat, hat er noch jemanden an der Seite gehabt, aber To Zenekent auch wunderschön.
Was das Ikon, Zenekent habe ich mal gelernt, auf der Gitarre nachzuzupfen, war ich so schön. Nee, was, Marvin, du als alter Final Fantasy, Hase, was ist das schönste Stück aus der Soundtrack-Geschichte von Final Fantasy?
Boah, das ist voll subjektiv. Boah. Ich glaube, das beantwortet dir jeder anders. Also,
ja, ja, aber ich will es von dir wissen.
Ich mag super gerne das Theme von Aerith aus Final Fantasy VII. Ja. Das ist wunderschön. Ich liebe und ich kriege jedes Mal Gänsehaut bei To Zennekind, weil das auch sehr, sehr, sehr toll ist. Zack hat auch ein cooles Theme aus Crisis Core. Final Fantasy VI hat auch ganz viele sehr coole Stücke. Es gibt da auch so ein Theaterstück, was da aufgeführt wird. Und was bei Final Fantasy VI richtig cool, ich höre auch gleich auf, über Final Fantasy VI zu reden. Das ist richtig cool. Jeder Charakter hat zwei Themes. Und dadurch, dass die Charakter sich entwickeln, entwickelt sich auch das Theme. Aber trotzdem hast du in jedem Theme so ein Leitmotiv. Das heißt,
ist so krass.
Die Musik an sich ist die gleiche, ändert sich aber in der Tonalität. Ich habe keine Ahnung von Musik, aber so, ich habe das so gelernt durch diese Podcast-Reihe.
Ja, du musst keine Ahnung von Musik haben, wenn du dich dafür begeistern kannst, ist alles in Ordnung.
Ja,
das Ding ist, das, was du gerade sagst, dieses mit jeder Charakter hat ein Theme und das entwickelt sich und das vielleicht gibt's hinterher dann auch schöne Mashups und das ist ja was in Musicals tatsächlich immer wieder passiert. Ich find's gerade mega krass, dass das auch in Final Fantasy VI passiert, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen mindblown.
Krass, cool. Voll geil.
Generell, Final Fantasy VI, das bessere Final Fantasy VII.
Das sagen viele, ne?
Ja, das ist leider voll untergegangen damals. VII mega gehypt, aber VI hat schon ganz viele von Dingen gemacht, für die VII gefeiert wird. Aber wir schweifen ab, wir sind ja nicht der Final Fantasy Podcast, dafür habe ich einen ganz eigenen. Lass uns ein bisschen wieder zurück zum Thema kommen. Lass uns ein bisschen über Age reden. Denn ich wollte noch über diese Siegesbedingungssache reden. Mhm. Ich hatte das ja so, dass ich dann dieses Match hatte, wo ich super schnell angegriffen wurde und ich musste dann erstmal irgendwie zurechtkommen. War dann der Einzige neben meinen KI-Spielern, der sich mal eine dicke Mauer aufgezogen hat. Hat mir aber am Ende des Tages auch nichts geholfen, weil, und das habe ich in, ich habe ein Match gespielt. Ich habe ein komplettes Match in diesen 2 Stunden gespielt. Und ich habe es einfach nicht richtig hinbekommen, alles zu micromanagen. Ich finde, gerade Micromanagement ist so das, was man in diesem Spiel mega krass lernen muss. Weil es ist nicht nur, dass du irgendwie auf deine Rohstoffe achten musst und darauf achten musst, dass du rechtzeitig Gebäude baust und dich weiterentwickelst, damit du nicht irgendwie, damit du halt am Ball bleibst, sondern gleichzeitig musst du auch die ganze Zeit darauf achten, Truppen zu bauen. Du musst so viele Häuser bauen und Truppen bauen und Häuser bauen und Truppen bauen. Und wenn du das nicht machst, dann kommt der Gegner. Und als ich gerade irgendwie coole Bogenschützen, coole Schwertkämpfer hatte, kam der Gegner schon an mit Katapulten und irgendwelchen Ramböcken. Das ist ja irre, wie schnell die mich da fertig gemacht haben. Und ich finde das so spannend. Und wirklich, es war dann so, dass der Gegner, ich hatte 2 gegen 2 gespielt, der Gegner war dann schon so weit, war dann schon so krass, dass die haben Weltwunder gebaut, die haben alle 3 von diesen heiligen Städten eingenommen und die haben angefangen, mich halt anzugreifen. Und ich war so, ja gut, das Spiel ist in 5 Minuten eh vorbei. Ich baller jetzt alle Rohstoffe, die ich habe, auf Einheiten, bis ich noch 2,5 Minuten habe. Und dann nehme ich einfach mal diese heiligen Stätten ein. Und das habe ich tatsächlich dann sogar geschafft. Ich habe eine fette Armee gebaut, habe denen eine geile Längsposition gegeben, dass die halt so wie in so einem Strich gelaufen sind. Mhm. Und dann habe ich einfach in diesen heiligen Stätten die ganzen Enemies kaputt gemacht, habe die einfach hingeschickt, wo sie hingehören. Und dann habe ich alle 3 tatsächlich am Ende gehabt. Aber zum einen ist die Zeit abgelaufen mit dem Weltwunder.
Scheiße.
Zum anderen war der Gegner einfach in dieser Zeit, weil ich habe ja alles rausgeholt, was ich hatte. Ich hatte ja 0 Verteidigung mehr.
Er ist dann in der bei dir reingelaufen.
Der hat mich einfach völlig niedergebrannt. Ah, also,
aber da wäre es jetzt interessant zu wissen, also hätten sie das Weltwunder nicht gehabt, ob du es geschafft hättest, quasi mit alle, so sagen wir mal 90% zu dem einen Ding, was dann angegriffen wird, zu schicken und das dann noch die 10 Minuten durchzuhalten. Das wird, also es gibt dann sicher, ob dieser 3 Siegesbedingungen immer absurde Rennen gegen die Zeit.
Ja, total. Es ist ja und einfach nur noch mehr, auf das du achten musst. Und selbst bei dem Weltwunder, das musst du ja dann auch noch verteidigen. Und es ist so viel, was du dann irgendwie gleichzeitig machen musst. Und es ist irre. Es ist richtig krass. Man muss da, glaube ich, es ist so easy to learn und very hard to master, glaube ich.
Oh ja, das stimmt.
Was ich nämlich, Stichwort Micromanagement, auch super cool fand, ist einfach, das habe ich versucht direkt anzuwenden, Shortcuts. So, okay, ich drücke QQ und dann baue ich ein Haus. QA ist dann ein Feld und einfach schnell diese ganzen Einheiten von A nach B schicken und dass ja keiner irgendwie rumsteht. Mega cool.
Jetzt checke ich auch, dass es, dass ja Dota von Warcraft 3 kommt und da ist ja sowieso Shortcut schon gegeben und da, deswegen ist bei den ganzen MOBAs diese Shortcuts-Geschichte am Start.
Dieses 1, jetzt 2, 3, 4 Ding?
Ja, ja, dass du halt einfach dann, dass du immer siehst, wie Leute einfach so wie wild auf ihre Tastaturen rumballern. Mhm. Ah, okay, klar, natürlich macht das Sinn. Viel zu stressig für mich. Viel zu stressig. Aber ich sehe, dass es richtig, richtig, richtig Spaß machen kann.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da Bock hat, sich reinzufuchsen oder wenn ich Bock hätte, würde ich da richtig Spaß drin haben. Aber ich glaube, ich würde eher, wenn ich wieder sowas spielen würde, eher wieder zu sowas wie Anno dann zurückgreifen. Ja.
Ja. Genau, das würde ich nämlich auch sagen. So Wirtschaftssimulatoren, viel geiler. Einfach so sich eine geile Wirtschaft aufbauen. Die Leute sollen irgendwie ihre Acker bepflügen. Mega cool. Deswegen auch damals die Gilde, fand ich auch richtig gut.
Die Gilde?
Ja.
Also, wenn wir hier bei dem Genre sind, gibt's denn schon irgendwas zum neuen Siedler?
Nee.
Worauf wir uns freuen können, oder ist es jetzt einfach in der Versenkung verschwunden?
Nee, ich glaube nicht, dass es in der Versenkung verschwunden ist. Ich glaube, das wird schon kommen. Ich glaube, auf der letzten Gamescom, die stattgefunden hat physisch, war das auch noch mal präsent hinter verschlossenen Türen.
Genau. Genau. Und 2020 wollten die auf der Gamescom was Neues releasen, ist ja leider flach gefallen.
Ja. Genau.
Und seitdem wurde es halt richtig, richtig still. Aber es gibt ja dieses eine Video, was so gut aussieht und wo man so richtig, richtig Appetit drauf bekommt. Und bisher leider nichts. Ubisoft, wenn Sie zuhören, bitte geben Sie uns ein Zeichen.
Mr. Ubisoft.
Mr. Ubisoft.
Ich glaube, Siedler wird auch nochmal richtig gut. Da habe ich auch nochmal
was drauf. Da denke ich nämlich auch. Und das ist dann wahrscheinlich nochmal so ein, genau die Mitte zwischen Age und Anno. Ja. Also du hast ja auch total Konflikt, aber das ist noch ein bisschen ruhiger. Ich find's schön, dass man hier wirklich dann so auswählen kann. Und ganz ehrlich, ich bin mega happy, dass es Age diese Runde geworden ist. Einfach weil ich super interessant finde, mit Leuten über das RTS-Genre zu reden. Ob sie halt einfach, also ob es das Spiel schafft, euch abzuholen, auch wenn ihr nicht so drin seid, oder das Genre nicht so liebt. Aber das, was du sagst, Timo, ist ja dann doch, es ist ja positiv bei dir angekommen. So, es ist, vielleicht wirst du nicht die 300 Stunden reinstecken, um dann irgendwie der Micromanagement-Gott zu werden oder sowas, aber Spaß hast du ja auf jeden Fall mit der Nummer.
Also das Ding ist, ich liebe ja Videogames und respektiere alle Videogames da draußen, die es gibt, weil es, wie ich schon gerade erwähnt, es sind halt Menschen dahinter, die da Herzblut reingesteckt haben und einfach fucking viel Zeit und so, und nur weil ich das nicht mein Genre ist, wer bin ich denn zu sagen, das ist scheiße, aber ich sehe definitiv bei diesem Spiel so, das wird so viele Leute glücklich machen, weil es halt genau diesen Nostalgie-Effekt trifft und aber auch für Leute, die neu dazukommen oder mal das ausprobieren möchten, das wecken wird, warum das Genre so erfolgreich war, glaube ich, weil es einfach, glaube ich, vielleicht jetzt wieder was Neues ist, in Anführungsstrichen, oder neu dazukommen, sagen, ach, guck mal, noch nie sowas gespielt, oder halt irgendwie so, Setting ist geil, Musik ist geil, Thema ist geil. Und mir ist eingefallen, letztens kam doch, war das letztes Jahr, glaube ich, oder so, Iron Harvest kam raus, war sehr auf meinem Radar, weil es von dem Künstler Mr. Werewolf ist, der auch Scythe zum Beispiel, das Brettspiel, designt hat.
Ja.
Habe ich sofort mir besorgt, habe ich angemacht und ich habe mich in die Welt verliebt, aber es ist nicht mein Genre, weil da war auch dann wieder so, die greifen uns von links an, wir müssen die und die Truppen gehen, und dann bin ich so, ich will doch nur in dieser Welt sein.
Ich hab bei Thomas, also darf ich vorstellen, Thomas, Shoutout, ein bisschen zugeguckt, der das gestreamt hat, und das sah wirklich geil aus. Also das ich habe selber so nicht gespielt, aus. Aber es sah richtig cool aus.
Ja, also ich kann auf jeden Fall Shoutout Mr. Werewolf und Shoutout Scythe, das Brettspiel, also die Looks und das Design. Er hat halt wie Simon Stahlenhag, der auch Tales from the Flood gemacht hat, Shoutout Simon Stahlenhag, so eine eigene Welt kreiert einfach, die so fantastisch geil aussieht. Kann ich jedem oder jede da draußen empfehlen, definitiv. Marvin, spielst du weiter?
Ganz kurz zu dem, was du gerade noch gesagt hast, was halt super daran ist, ist halt, dass es halt einfach im Game Pass ist, ne? Das heißt, du kannst es einfach ausprobieren, du kannst einfach schauen, ist es was für mich, liegt's mir, finde ich vielleicht das Historische cool, packt's mich in irgendeiner Form, das ist halt, das hat's halt Iron Harvest und wie sie alle heißen, alle diese Strategiespiele, die heutzutage rauskommen, das ist einfach der große Vorteil, einfach reinspielen, einfach ausprobieren und gucken.
Ist Iron Harvest im Game Pass?
Nee, glaub nicht.
Aber okay.
Ich meinte halt, Age hat das allen anderen Spielen als Vorteil.
Es ist aber auch jetzt super wichtig. Also wir sind jetzt einfach, sorry, dass ich das Fass jetzt aufmache, aber an diesem Punkt, wo jetzt endlich nach tausenden von Jahren gefühlt mal wieder irgendjemand, in dem Fall Microsoft, gesagt hat, hier nehmt ganz viel Geld und baut ein geiles RTS-Spiel. Und es ist einfach jetzt eine Waage. Also die Situation, es ist halt einfach die Kippe. entweder die Leute sagen, mega geil, wir haben wieder Bock auf das Genre, wir haben wieder Bock, man kann, also bitte investiert weiter in sowas. Und die Leute sind happy, einfach von Grund auf. Dann ist es so was Gutes, wenn es keinen Schwein interessiert, dann war das wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir wieder so viel Geld für ein RTS-Spiel gesehen haben. Ist einfach
war's
so.
Teuer? War es teuer? Gibt's da Zahlen?
Ich habe keine Zahlen, aber
war in der Infobox bestimmt drin, ne?
Ja, das hat Timo doch vorne in der Infobox sitzt.
Ach ja, stimmt. Shoutout nee, Timo in der Infobox.
Ich weiß es nicht, aber es war so lange in Entwicklung und du hast halt einfach jetzt wirklich einen massiven Geldgeber gehabt und die Qualität ist ja auch wirklich krass. Hm. Und heute, ich hatte das vorhin schon in die Gruppe gehauen.
Bei mir nicht.
Hat bei dir nicht so.
Mein Rechner, nö. Egal.
Aber nee, also es gibt einen offenen Brief von der Head des Studios und da sagt sie halt auch ganz ehrlich so, vor 24 Jahren, als das erste Spiel entstanden ist, hatten wir das und das. Ich will den Brief jetzt nicht vorlesen, aber es ist halt wirklich offene und herzliche Worte, die einfach nur sagen, wir sind hier nur am Anfang und wir sind bereit, mit der Community zu wachsen bei dieser ganzen Sache. Also wenn ihr Spaß mit der Sache habt, dann geht in die Foren und seid dabei. Es wird einen Mod-Support geben, das wird alles noch kommen und irgendwie keins von diesen heute so überkrass gefeierten RTS-Spielen war zum Release-Tag perfekt und eine 10 von 10. Aber die meisten sind irgendwie in diese Richtung gewachsen und das kann halt H4 auch. Und ich hoffe einfach persönlich, dass es irgendwie so eine Bresche schlägt und wir eventuell wieder ein paar mehr RTS-Spiele sehen werden in der Zukunft.
Glaubt ihr, wir sind als Menschen, als Gesellschaft, als Spielerinnen und Spieler einfach zu sehr aufmerksamkeitsgestört für dieses Genre? Wir mit TikTok und Co., wir können uns ja nicht mehr 5 Sekunden auf ein Thema konzentrieren.
100%.
Und da passiert auf dem Screen irgendwie so kleinteilig ganz viel, aber wir sind das ja eher gewohnt, dass so ein riesiger Charakter und große Explosion und vor mir ist alles groß.
Weißt du, wo ich es gemerkt habe? Huh. Dass als ich mein allererster Move, schicke die Leute da Beeren sammeln. Ja. Mein allererster Move, als ich die Beeren sammeln hab lassen, war zu gucken, wo ist der Button, dass ich vorspulen kann, dass die Zeit auf doppelter
Geschwindigkeit läuft. Hab ich auch gemacht.
Siehst du?
Ja. Fuck. Hab direkt auf
Plus gedrückt. Das ist so dieses, komm, schnell, 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 keine Zeit. Ja. So. Und das ist so, nee, das Spiel. Und da möchte ich auch Red Dead Redemption 2 und der, Death Stranding in den Topf werfen. Ja. Die Spiele sind so, nee. Du setzt dich jetzt hin, 2 Stunden, lässt dein Handy aus der Hand und spielst mal in unserem Tempo. Mhm. Und das hatte ich das Gefühl auch bei Age of Empires ist gerade so, ey, Beeren sammeln dauert. Setz dich mal hin.
Ja, und das ist halt die Frage, ist das nicht schädlich fürs Genre?
Ich glaube, du kannst das nicht umgehen. Also ich meine, du hast halt bei so einem Spiel wie Anno, wo du halt wirklich zu 99% die Aufmerksamkeit auf der Wirtschaft hast, da geht das. Aber du kannst es ja in so einem Spiel kaum machen. Also es gibt bei den ganzen RTS-Kriegsspielen, sag ich jetzt mal, auch immer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen, aber die stellst du einmalig ein. Also du kannst vor dem, ich weiß nicht, ob es bei Age so ist, aber bei Warcraft und Starcraft kannst du halt vorher einfach sagen, welche Geschwindigkeit du da spielen möchtest. Und dann spielst du es halt in, also zum Beispiel zum Lernen, wann du deine Timings hast, so drei, in dem Fall jetzt 3 Arbeiter zu den Schafen, dann einen Speer, mit dem holst du irgendwie neue Tiere an die Dinge, dann baust du deine erste Holzfällerhütte und sowas. Um diese Timings zu lernen, ist es super gut, mit ein bisschen gemäßigterer Geschwindigkeit zu spielen. Aber wie ihr schon sagt, später im Multiplayer und im Skirmish dann auf die Fresse, die sollen die Bären halt aus den Büschen rausreißen und dann rüberwerfen ins Haupthaus.
Ich glaube, bei Anno ist es so, da kannst du einfach mit Plus und Minus kannst du Geschwindigkeit erhöhen und verringern.
Kannst du.
Ja, aber das Ding ist ja, wie Chris schon sagt, es ist ja eine Realtime-Strategie. Das heißt, du hast ja einen Gegner.
Genau.
Und wenn dieser Gegner menschlich ist, dann wäre es ja unfair, ne? Richtig.
Ja. Das wäre jetzt einfach so, die eine Armee bewegt sich in super Zeitlupe.
nee, du machst jetzt erstmal Minus.
Ja. Ja, interessant. Aber gute Frage, Marvin, sehr, sehr gute Frage. Meine Frage wäre gewesen, wo du mal meintest, jetzt mit der Community, wir wachsen noch und so. Wie sieht es denn aus mit DLCs bei solchen Games? Ist ja prädestiniert dafür eigentlich, oder?
Also ich glaube, dass jedes bisher immer 1 bis 2 DLCs bekommen hat und ich gehe schwer davon aus, dass hier, also heutzutage klärt man sowas ja dann auch irgendwie immer im Season Pass, aber ich gehe schwer davon aus, dass das irgendwie zusammengeht.
Ja. Die wollen ja möglichst lange die Leute irgendwie ans Spiel binden, gerade wenn es im Game Pass ist, damit du noch länger Game Pass Abonnent bleibst, wäre nur logisch.
Genau.
Und ist das Game denn so wie bei Call of Duty, dass die Leute es eigentlich kaufen, nur um Multiplayer zu zocken, oder ist das auch schon so ein Kampagnen-Game?
Ich würde jetzt schätzen, einmalig die Kampagne, Schwerpunkt deutlich im Multiplayer.
Ah ja, okay. Stressfaktor nochmal obendrauf. Klar. Nicht nur, dass es alles schnell gehen muss, auch noch ein echter Mensch, der mich da irgendwie lang macht. Oh. Ja.
Die Frage ist, willst du es so lernen, dass du von uns lang gemacht werden kannst, oder Timo, sagst du, ich habe 2 Stunden Age gespielt, ich habe es verstanden, this is Age and that's it.
Ich glaube, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich das Spiel in so einem Scrimmage spiele, was du meintest, ist Gefecht dann halt, aber gegen den Computer und auf leicht. Und das würde ich so 10 Mal machen vielleicht, um die Settings zu sehen, um die verschiedenen Fraktionen. Und dann würde ich auf Medium gehen. Und dann habe ich da eine gute Zeit und sage ich, das reicht, Forza 5 ist draußen, ciao,
zum Beispiel. Und jetzt so fast forward, nächste Folge, und Timo, hast du es weitergespielt? Nee.
Nee, auch keine Zeit gab. Nee, aber ich mag ja eigentlich solche Dinger. Also das Ding ist, ich mag, wenn ich am PC spiele, dann müssen das solche Spiele sein. Mhm. So eine Arbeitsspiele. So, ich sitze hier und bin so gerade am Sitzen und so, ah, okay, da muss das gemacht werden. Und wenn ich dann halt Konsole zocke, dann fläht sich so am Sofa und dann zocke ich, keine Ahnung, Assassin's Creed oder Returnal. Was so ein entspanntes Returnal halt, ne?
Ja, dann hast du dir eine richtig, richtig ruhige Zeit.
Genau, aber deswegen mag ich solche Games eigentlich. Deswegen habe ich auch Humankind ausprobiert. Ich habe Crusader Kings ausprobiert. Und jetzt habe ich auch Anno, spiele ich ab und zu mal ganz gerne. Mhm. Aber ich will meine Hand nicht ins Volllegen, aber ich habe auf jeden Fall Lust, da weiterzugucken, weil es mich, wie schon erwähnt, so schön entspannt hat, dieses Musik. Und dann gehst du Beeren sammeln und so. Und dann ist Krieg. Ja. Und dann gehst du wieder Beeren sammeln.
Die ersten 5 Minuten von den Matches sind immer sehr schön. Dann kommt der
Ja, Schiss. Vielleicht mach ich dann immer aus. Ja, vielleicht ist das so mein Ding. Und wenn es dann irgendwann so einen Mod gibt mit Herr der Ringe, bin ich auf jeden Fall am Start.
Deswegen, ich glaube, Siedler wird viel mehr unser Ding, Timo.
Ja, total. Also Anno und Siedler, da kriegst du mich mit.
Aber Chris, du wirst jetzt voll einsteigen.
Komplett. Ja, also ich habe Kuro schon versprochen, dass ich mit ihm Runden drehen werde. Ich habe dem halben Discord bei uns auch schon gesagt, dass es jetzt losgeht. Also wir werden auf jeden Fall ordentlich da reinholen.
Und was heißt das dann, dass du mit denen gegen die spielst oder mit denen?
Ich bin immer, am meisten Spaß habe ich immer, also natürlich als allererstes werde ich die Kampagne jetzt durchspielen. Einfach weil man dabei auch dann immer schön die Einheiten kennenlernt und sowas. Das ist einfach super spaßig. Aber danach gibt's, glaube ich, einfach so ein, beispielsweise Kuro und ich spielen jetzt einfach zu zweit gegen das Internet und schauen einfach, werden sehr hart auf die Fresse kriegen. Dann setzen wir uns ans Zeichenbrett, überlegen uns eine neue Taktik, dann versuchen wir es nochmal.
Das ist aber geil.
Testest dich dann so ein bisschen hoch oder sowas. Also du kannst halt Koop gegen andere spielen, was dann schon echt so viel Spaß macht.
Das ist, glaube ich, geil.
Also wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber es gibt ja 8 verschiedene Völker. Zum Beispiel, also jedes Volk hat dann so seine kleinen Eigenheiten. Die Mongolen zum Beispiel, super strong, können berittene Bogenschützen haben, mit denen sie sich quasi bewegen können, während sie schießen. Alle anderen Bogenschützen bleiben auf der Stelle stehen. Dann nimmst du halt natürlich, sehen wir jetzt zu zweit, nimmst du vielleicht die Engländer, die sich sehr gut verbarrikadieren können und sehr defensiv sind. Und dann hast du halt die Mongolen dazu, die extrem mobil sind. Und dann kannst du halt schon verschiedene Strategien dann auspacken und sowas. Aber wie gesagt, hier bin ich absolut in den Kinderschuhen. Ich kenn's eigentlich erst nur so von StarCraft, wo das halt dann wirklich auch absurd spaßig ist mit den schnellen Zerg und den mobilen Terranern und sowas. Das lieb ich.
Das klingt heftig.
Das finde ich auch irre. So, das sind Sachen, ich habe das auch gesehen, dass es diese Eigenheiten gibt, aber gespürt habe ich die nach 2 Stunden auch noch gar nicht. Das sind halt so, das ist so dieses easy to learn, hard to master. Du siehst einfach, was alles dann doch noch da drin steckt und was du erst alles später merkst. Ich hatte auch mit dem Römischen Reich so eine Sondereinheit, so Priester, die so heilen können, die ich relativ früh bauen konnte. Aber das lernt man halt mit der Zeit erst. Und
ist nicht Wololo auch von Age of Empires?
Ja, genau. Das ist so der
Wololo.
Ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen. Herrlich ehrlich. Herrlich ehrlich. Ich glaube, jetzt kommt Death Store, da habe ich eh Lust drauf. Guardians of the Galaxy liegt bei mir noch ungespielt.
Übrigens,
rum. Ich
habe es heute angespielt, ich habe nichts erwartet, aber ich bin so, holy shit, ist das gut.
Und das habe ich von so vielen Leuten gehört. Da habe ich Bock drauf.
Ich habe es auch von sehr vielen Leuten gehört. Jetzt muss ich nur schauen, weil so viele gute Spiele so vor der Tür liegen. So,
ja,
wann schiebt man das rein?
Das ist es. Und deswegen, glaube ich, hat Age leider keine Chance bei mir. Wenn das jetzt irgendwie in so einer Spieleflaute gekommen wäre, dann hätte ich für mich vielleicht ab und zu mal hingesetzt, wie ich das bei Anno auch gemacht habe in der Release-Zeit. Aber so.
Aber ich glaube auch, dass Age so ein Game ist, da musst du dranbleiben, damit du die Mechaniken weißt, damit du die Shortcuts weißt, damit du weißt, wie du gewinnen kannst. Und beim Anno machst du es ja an und bist so, ich zocke jetzt ein bisschen und mache hier meine Stadt ein bisschen größer und habe einfach diesen, ich entspanne kurz. Aber das hast du ja bei diesem Game einfach nicht.
Total.
Ja, das stimmt schon, Marvin, hast vollkommen recht.
Aber dann lasst uns doch, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, wir haben ja jetzt gehört, wer es weiterspielen wird und wer nicht. Lasst uns doch mal darüber reden, was wir vielleicht in der nächsten Folge spielen. Lasst uns mal über unsere Picks reden, die wir für die nächste Folge uns ausgesucht haben. Und ich würde vorschlagen, lieber Timo, dass du den Anfang machst.
Weil liebe ZuhörerInnen da draußen, noch keinmal in der Geschichte unseres wunderschönen kleinen süßen Podcasts habe ich gewonnen, sodass ich diesmal das Spiel wähle, welches auf jeden Fall gewinnen wird. Mhm. Mein Spiel wird sein, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ich habe mich mit Chris abgesprochen. Mein Spiel wird sein Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 wird erscheinen für die Xbox, natürlich enthalten im Shoutout Game Pass. Und oh boy, die Trailer, die man bisher sehen konnte mit den Gameplay-Ausschnitten, Wahnsinn. Also da ist wirklich endlich mal so richtig dieses, das ist Next Gen. So muss ein Sprung von der Konsole zur nächsten aussehen. Und da habe ich so unglaublich Bock drauf. Ich bin absolut gar kein Autorennen-Fan. Ich habe nur einmal ganz kurz, als es rauskam, Burnout, Revenge oder sowas gespielt, weil es ein bisschen funny war, aber sonst Need for Speed und sowas halt nie gespielt, war nie Autorennen-Fan und sowas halt. Gran Turismo auch nicht, weil das war mir immer zu komplex, aber Forza 4 habe ich echt viel gespielt, weil es einfach so schön war und so geil casual, aber dennoch ein bisschen simulationsmäßig zu spielen war. Und deswegen freue ich mich tierisch auf Forza 5, weil endlich mal dann halt die Series X zeigen kann, was in ihr steckt und auch, weil man dann neues Forza hat und ganz, ganz, ganz viel kleinen, geilen Scheiß zum Entdecken hat. Und ich finde Forza ist so ein perfektes Game für nebenbei Podcast hören, Forza zocken und so einfach absolut. So nach dem Feierabend dann so, oh, jetzt I love Video Games mäßig. Deswegen mein Game für nächstes Mal ist Forza Horizon 5. Thank you.
Ich habe mir ausgesucht für die nächste Folge Battlefield. Zum 2042. Mal ziehen wir erneut in die Schlacht. Viel hat sich getan oder auch nicht. Nach der Beta überschlug sich Twitter eher so mit Kritiken. Die Kampagne ich weiß nicht mal, ob es eine Kampagne gibt. Aber Fakt ist,
nee, gibt's nicht.
Es gibt riesige Gefechte, in denen wir bis zu 40.000 Leute auf einer Karte haben, die so groß ist, dass wenn man sie ausdruckt, sie von hier bis zum Mond reicht, um die Herrschaft auf dem Schlachtfeld kämpfen. Neuerungen, es gibt Naturkatastrophen. Auf jeden Fall, stimmt. Was könnte schöner sein, als mit einer der besten Grafik-Engines auf diesem Planeten durch die atemberaubenden Weiten von Mexiko zu rasen? Nichts. Deswegen, egal ob Asphalt, Geröll oder Matsch, für mich besteht kein Zweifel, der nächste Monat wird auf jeden Fall Forza Horror. Ich meine Battlefield, also wählt Forza Horizon 5 Armen.
Ey, Applaus dafür. Das hast du doch abgelesen, oder?
Ja, das habe ich geklaut. Ich habe drei Ghostwriter, die mir solche Pitches schreiben.
Dachte ich mir.
Shoutout Chris Ghostwriter.
Ja. Ey, was soll ich sagen? Ich habe das Komm, Spiel, Marvin, sag es an. Sag auf es. Das wir uns wahrscheinlich alle am mit am wenigsten freuen. Ich glaube,
alle freuen sich.
Ein Franchise, das uns allen sehr am Herzen liegt. Es ist Pokémon. Allen. Oh. Nächsten Monat.
Es ist was? Oh. Was ist es? Wie heißt das?
Pokémon.
Ist das dieses Digimon, von dem du vorhin geredet hast?
Ist es der Digimon-Abklatsch, meinst du?
Ja, das ist dieses Bootleg-Digimon. Das ist ganz furchtbar. Aber irgendwie produzieren die auch heute noch Spiele. Ich weiß auch nicht, wie sich das so lange halten konnte neben Digimon. Aber es gibt anscheinend Leute, die das auch heute noch irgendwie feiern und deswegen legen sie auch so alte Spiele wieder auf, die ich noch nie gespielt habe, die ihr noch nie gespielt habt. Hoffe ich zumindest, besser ist es. Ob dieses Spiel denn das nächste Spiel der Folge ist.
Wie heißt denn das?
Ich weiß es nicht. Ja, Diamond, Super, Mega, Hyper, Pearl und keine Ahnung. Irgendwie so. Dieses Spiel.
Shoutout
Timos Frau im Hintergrund.
Die kommt gerade rein. Hallo. Hi. Sag mal Hallo im Podcast, hier rein.
Ja, sag mal Hallo im Podcast.
Hallo.
Hallo, Katha.
Sag mal, die Leute sollen Forza Horizon wählen.
Wählen wir für Forza Horizon, bitte.
Yes.
Ja. Yeah. Yes. Oh, finden wir yes. Gut.
Das war mein Beitrag.
Also jetzt kann es nicht mehr verlieren.
Nee.
Ganz ehrlich, ich nehme euch das persönlich übel, wenn Forza jetzt nicht gewinnt.
Genau, weil Pokémon ist toll, Pokémon ist okay, hier und da, aber ein altes
ist toll, Pokémon ist okay.
Aber so ein altes Spiel nochmal spielen, das muss jetzt auch irgendwie keiner so wirklich, aber so ein Forza. Boah, Boah. Das wäre was Feines. Ich...
Marvin, don't try it. Nein, unsere Voter, das ist einfach so eine Bot-Army. Ja. Und nee, die, ich glaube, ich weiß nicht, wie unsere Bot-Army funktioniert, aber irgendwie wird es nie das, was wir uns wünschen, so gefühlt. Deswegen.
Es wird.
Wählt alle Pokémon.
Wenn ich du, der das gerade hört, ich würde ja Forza wählen.
Okay.
Aber wir gucken mal. Wir haben schon festgestellt, dass in einem 2-Stunden-Später-Podcast es ist sehr, 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 sehr schwer, wirklich festzuhalten, wie so ein Rundenstrategiespiel oder nicht Runden, ein Real-Time-Strategy-Game, ein RTS, wie das so richtig funktioniert, da muss man sehr viel mehr Zeit investieren, muss unfassbar viel Zeit rein investieren, um wirklich zu checken, wie das funktioniert. Und deswegen, damit ihr auch eine qualitative Meinung hört und nicht nur so drei Süßmäuse, die hier rumsitzen, ein bisschen über Final Fantasy VI Musik sprechen. Eigentlich war nur ich das, aber das ist auch okay. Deswegen haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und der wunderbare, der zauberhafte, der schöne Kuro, den ihr auch schon als unseren ersten Gastsprecher im Intro gehört habt.
Richtig.
Der hat sich nochmal Zeit genommen, massig Zeit genommen und hat nochmal eine kleine Review für euch in Audioform zusammengefasst. Die hören wir jetzt nochmal. Dementsprechend ist das so ein bisschen der Rausschmeißer aus diesem Podcast.
Aber bleibt dran.
Genau, bleibt dran. Wir verabschieden uns. Wir überlassen Kuro das letzte Wort. Alle Kanäle hier, so Twitter und sowas, findet ihr in der Shownote. Vielen, vielen Dank, lieber Kuro. Vielen, vielen Dank euch zwei Süßmäusen, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Danke dir, Marvin.
Danke, Marvin.
Dass wir so schön und toll geredet haben. Ich hab's vermisst. Ich hab euch vermisst. Ich find's sehr schön.
Danke an Krogi auch nochmal fürs Intro. Danke,
und Krogi. Das Schöne ist ja, jetzt wenn Forza gewinnt, sind wir ja dann quasi in 10 Tagen wieder da, so, oder? Das kommt ja bald.
Geil. Ich weiß.
Irre. Ich freue mich.
Ja. Forza. Forza. Okay.
Forza.
Forza.
Mein Name ist Marvin. Forza. Bei mir der zauberhafte Timo.
Shrimps in die Pfanne.
Noch tollere Chris.
Shrimps in die Pfanne. Fan.
Bye.
Macht's gut.
Bye.
Yo, Heiner, ich bin's, der Kuro von Game2 und der gute Chris hat mich gefragt, Shoutout Chris, ob ich nicht vielleicht den einen oder anderen Satz zu Age of Empires 4 verlieren möchte, denn das habe ich auch gespielt und ehrlicherweise sei an dieser Stelle gesagt, etwas länger als 2 Stunden. Aber da so ein Echtzeitstrategiespiel auch nichts ist, was man sich mal eben so auf den hohlen Zahn legt, hier nun ein paar Eindrücke nach 20 Stunden mit den neuesten Age of Empires. Und ja, was soll ich sagen? Also, es ist keine Revolution, es ist nicht mal eine Evolution, es ist einfach ein sehr oldschooliges Age of Empires. Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Entscheidung gewesen, weil der zweite Teil ja von vielen auch heute noch als Meilenstein der Videospiele angehimmelt wird. Und wenn man mal eine Partie spielt, wird auch deutlich, wie sehr sich Entwicklerstudio Relic Entertainment Age 2 zum Vorbild genommen hat. Aber trotzdem ist alles irgendwie ein bisschen straffer. Das Voranschreiten in den Zeitaltern ist unkomplizierter. Man kann, entsprechende Technologie vorausgesetzt, Belagerungseinheiten auch vor den Toren des Feindes durch eigene Einheiten bauen lassen. Das hat alles echt Hand und Fuß. Und Speer. Und Schwert. Es gibt 4 Kampagnen, die sind unterhaltsam, umfangreich und schön inszeniert. Dann das Gameplay-Geplänkel gegen die KI. Das macht auch Spaß, weil die 8 verschiedenen Fraktionen alle besondere Eigenheiten besitzen. Shoutout an dieser Stelle an die Mongolen. Es ist einfach wirklich gelungen. Selbst die kleineren Neuerungen wie die heiligen Stätten, also eine neue Siegbedingung. Man kontrolliert bestimmte Punkte, verteidigt diese und dann trägt man den Sieg nach Hause. Es macht einfach Sinn und erweitert halt auch die Art und Weise, wie man ein Spiel gewinnen kann. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Aber ein Instant Classic ist Age 4 nicht. Dafür ist die Wegfindung der Einheiten zu fehleranfällig. Es ist auch wirklich nervig, immer seine Einheiten durch penibles Micromanagement zu kontrollieren. Nur damit diese halt auch wirklich geordnet angreifen und sich nicht verwuseln. Eine Global Queue wäre auch geil, einfach nur um übersichtlich zu sehen, was in der eigenen Basis, in allen Einrichtungen produziert wird. Und die Hotkeys lassen sich auch nur limitiert nach dem eigenen Geschmack anpassen. Also im Detail gibt es echt noch ein bisschen Luft nach oben. Aber unterm Strich ist Age of Empires 4 ein gutes Echtzeitstrategiespiel geworden und bietet ein mehr als solides Fundament für die Zukunft. Ich schmeiß es nach wie vor regelmäßig an, spiel 1-2 Runden und dann wundere ich mich, warum auf einmal 5 Stunden vergangen sind. Nur der Multiplayer, das ist so eine Sache. Die Leute da sind einfach batshit crazy. Aber da frage ich mich auch, ob die ein Riesenfan davon sind, dass zum Beispiel Bogenschützen mit ihren Pfeilen immer treffen. Man kann also nicht mehr micromanagementmäßig dem Fallgewitter ausweichen, so wie es in Age of Empires 2 noch möglich war. Ich fand das jedenfalls halb so wild. Ja, was die Langlebigkeit des Multiplayers betrifft, wird man eh abwarten müssen. Da bin ich mal echt gespannt. Vor allen Dingen, was Relic Entertainment auch zukunftsmäßig noch nachliefern wird. Neue Zivilisationen wären cool. Für Anfang 2022 sind ja Mod-Tools angekündigt worden. Mod-Support ist auf jeden Fall am Start. Ich hoffe, es gibt auch einen Karteneditor. Und dann hoffe ich, dass einfach Age of Empires 4 sehr lange von sehr vielen Leuten gespielt wird. Weil es ist ein wirklich gutes Spiel. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Überblick zu Age of Empires 4. Tschö, ne?
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.